Herzlich willkommen zum Kyrios-Podcast. Christus ist Herr. Im Lichte dieser Wahrheit sprechen wir über aktuelle Zeitgeschehen und Entwicklungen in der christlichen Welt. Mein Name ist Tobias Riemschneider.
Und ich bin Peter Schild.
Dies ist Folge 4 unseres Podcasts und heute wollen wir über den Fall Olaf Latzel sprechen. Pfarrer Latzel ist Hauptpastor der evangelischen St. Martini-Gemeinde in Bremen und wurde im November letzten Jahres wegen Aussagen zu Homosexualität und Transgender wegen Volksverhetzung verurteilt. Sicher haben viele von euch das auch mitbekommen. Und wir wollen zum Fall Olaf Latzel eine Stimme aus dem evangelikalen Bereich hören. Wir wollen nämlich hören, was der Vorsitzende des Bibelbundes, Michael Kotsch, zum Fall Olaf Latzel zu sagen hat.
Ja, und gerne hätten wir auch unseren Freund Olaf Latzel bei diesem Podcast dabei gehabt. Aber da das Verfahren gegen ihn noch läuft, kann er sich zurzeit dazu gar nicht äußern. Wir freuen uns aber dennoch, dass Pfarrer Olaf Latzel uns zu diesem Podcast eine Grußbotschaft geschickt hat, die wir gerne als erstes einspielen wollen.
Lieber Tobias, lieber Peter, liebe Geschwister in der evangelisch-reformiert-baptistischen Gemeinde in Frankfurt, ich grüße euch auf das Allerherzlichste. Bin sehr froh und dankbar, dass wir den Glauben an unseren auferstandenen und lebendigen Herrn und Heiland Jesus Christus teilen dürfen und dass wir in dieser nicht einfachen Zeit ein Stück des gemeinsamen Weges beim Bau im Reich Gottes gehen dürfen. Ich bin sehr dankbar für eure Gebetsunterstützung, für all euer Mittragen, auch in den letzten Monaten, in nicht einfacher Zeit für mich und für unsere Gemeinde. Bin sehr dankbar für eure Klarheit in Bezug zum Wort Gottes und freue mich, dass wir am Leib unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus verbunden sein dürfen. Ich möchte euch grüßen mit einem Wort aus Psalm 37, Vers 5. Ein Wort, das mir sehr viel bedeutet, ist mein Tauspruch, mein Trauspruch, ist das Wort, das immer aufgeschlagen in unserer Kirche liegt. Dort heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und diese Erfahrung, dass wenn man dem Heiland Jesus Christus seinen Weg anbefiehlt und dass er es dann gut und wohl und richtig macht, die durfte ich an vielen, vielen Stellen meines Lebens erfahren. Das darf ich mir immer wieder zurufen und zurufen lassen von der Schrift, aber ich darf es auch immer wieder anderen Geschwistern, aber auch anderen Menschen zurufen, gerade besonders, wenn man in schwierigen Situationen ist, dass man seinen Lebensweg dem Heiland anbefiehlt und dann final erfahren darf, dass er alles gut und richtig machen wird. In diesem Sinne grüße ich euch alle recht herzlich und wünsche euch den reichen und bewahrenden Segen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Seid Gott anbefohlen. Tschüss.
Zur Klarstellung. Pfarrer Latzel hat mit dem Inhalt dieses Podcasts nichts zu tun. Er weiß nur, dass wir einen Podcast machen, aber er weiß nicht, was wir inhaltlich sagen werden. Daher ist seine Grußbotschaft auch nicht zu verstehen als Unterstützung oder Bekräftigung des Inhalts dieses Podcasts, sondern es ist einfach nur eine Grußbotschaft, weil wir uns lieben als Brüder in unserem Herrn Jesus Christus.
Ja, und bevor wir darüber sprechen, wie der Fall Olaf Latzel jetzt biblisch einzuordnen ist und was Michael Kotsch dazu zu sagen hat, wollen wir noch einmal kurz erläutern, was eigentlich passiert ist. Pfarrer Latzel verkündigte klar und mutig Gottes Wort, in der Vergangenheit auch zu sehr kritischen Themen, weshalb er auch schon früher in Kritik geraten ist. Man bezeichnete ihn als Hassprediger, als geistigen Brandstifter, man forderte seine Gemeinde auf, man forderte seine Gemeinde aus der evangelischen Kirche auszuschließen. Und mehrere Pastoren der evangelischen Kirche demonstrierten sogar gegen ihn. Und die Politik mischte sich ein. SPD, Grüne, Linke forderten Konsequenzen für ihn. Der Bremer Bürgermeister Henning Scherf meinte, man müsse unsere Verfassung vor Pfarrer Latzel schützen und verglich ihn mit dem Ayatollah Khomeini, der 1979 die Regierung des Iran stürzte und dann ja einen islamischen Gottesstaat errichten wollte.
Ja, und dann kam es im Oktober 2019 zu dem Ereignis, das schließlich zur Verurteilung von Pfarrer Latzel wegen Volksverhetzung führte. Er hielt in seiner Gemeinde im kleinen Rahmen ein Eheseminar, das eigentlich nur intern gedacht war und nicht veröffentlicht werden sollte, später aber dann doch durch ein Missverständnis online gestellt wurde. Und in diesem Eheseminar äußerte sich Pfarrer Latzel auch zu Homosexualität und Transgender. Und wegen einiger seiner Aussagen dazu wurde er dann vor dem Amtsgericht Bremen angeklagt.
Ja, und nun ist es die Aufgabe eines Pastors, ja nicht einfach seine eigene Meinung zu predigen, zu verkündigen, sondern eben Gottes Wort auszulegen und das weiterzugeben, eben was in der Bibel steht. Und zur Gerichtsverhandlung erschien Pfarrer Latzel darum auch mit der Bibel unter dem Arm und war dann bereit, seine Aussagen auch biblisch zu begründen. Allerdings spielte das für die Anklage und das Gericht scheinbar keine Rolle, denn weder die Staatsanwaltschaft noch die Richterin stellten Pfarrer Latzel irgendwelche Fragen. Ja, was man wohl so deuten kann, dass für sie der Fall schon klar war und ja, sie sich gar nicht erhofften, irgendwelche neuen Erkenntnisse nun von Pfarrer Latzel zu bekommen.
Ja, und am 25. November 2020 wurde Pfarrer Latzel dann wegen Volksverhetzung verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten, die umgewandelt wurde in eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen, ungefähr das entspricht 8.100 Euro. Und in der Begründung des Urteils hieß es, Pfarrer Latzel habe zum Hass gegen Homosexuelle aufgestachelt und ihre Menschenwürde angegriffen. Pfarrer Latzel hat dann zum Landgericht Bremen Berufung eingelegt gegen das Urteil und dieser Prozess soll dann jetzt im kommenden November stattfinden.
Ja, soweit erstmal der Sachverhalt. Und bevor wir darüber sprechen, was Michael Kotsch zum Fall Olaf Latzel zu sagen hat, wollen wir den Fall Olaf Latzel einmal in einem größeren Zusammenhang einordnen. Und dazu wollen wir zunächst über die Bedeutung dieses Themas Homosexualität und Transgender für unsere Gesellschaft und für uns als Christen einmal ganz allgemein sprechen.
Ja, interessant ist auch ein Blick dazu in die Geschichte, denn Homosexualität war in Deutschland strafbar bis 1969. Dann gab es ein paar Lockerungen, aber dennoch blieb Homosexualität grundsätzlich strafbar, bis der entsprechende Paragraph dann abgeschafft wurde. Das war aber erst im Jahr 1994, also noch gar nicht so lange her.
Ja, und heute ist es völlig umgedreht. Also man läuft Gefahr, verurteilt zu werden, wenn man etwas gegen Homosexualität sagt, so wie Pfarrer Latzel.
Ja, und zwar nicht nur gegen Homosexualität, damit hatte das mal angefangen. Ja, gab es diese Buchstabenkombination LGB, dann irgendwann kam ein T dazu und dann LGBTQ und jetzt sind wir bei LGBTQ+ und was es noch alles gibt. Also es wurde immer mehr erweitert auf Transgender und alle anderen möglichen Formen von Homosexualität.
Ja, und Ziel ist es dabei nicht einfach mehr, die Gleichberechtigung zu erzielen. Das ist ja eigentlich spätestens seit der Ehe für alle 2017 erreicht, sondern im Grunde geht es darum, dass alle Homosexualität und auch Transgender tatsächlich gut geheißen und sogar gefeiert werden soll.
Ja, und vielleicht ist das auch euch schon selbst aufgefallen. Wir sehen das nämlich überall um uns herum. Zum Beispiel machen Unternehmen das eigentlich zu ihrer wichtigsten Tugend. Ja, am Eingang von Supermärkten kleben Regenbogenfahnen, Baumärkte hissen die Regenbogenfahne, im Pride Month, ja im Monat des Stolzes, da erstrahlt dann das Firmenlogo in Regenbogenfarben. Und jetzt können auch Geschäfte in Internetsuchen angeben, dass sie LGBTQ-freundlich sind und so weiter und so weiter.
Ja, und auch der Staat macht da mit. Das heißt, Kommunen hissen Regenbogenfarben, Denkmäler werden mit Regenbogenfarben angestrahlt und Schulen und Kindergärten lehren Kinder, dass Homosexualität und Transgender etwas ist, was gut zu heißen ist und was alle mitfeiern sollten.
Ja, und dass auch unsere Kinder mit diesen Gedanken gut beeinflusst werden. Das hören wir zum Beispiel auch in einem Lied, das ist am 1. Juli dieses Jahres erschienen, vom San Francisco Gay Men's Chorus, also vom schwulen Männerchor von San Francisco. Und dieses Lied trägt den Titel Eine Botschaft von der Gay Community. Und da geht es genau darum, dass man unsere Kinder nämlich beeinflussen will. Die Sänger drohen in dem Lied damit, unsere Kinder zu bekehren zur Schwulenrechtsbewegung. Und zwar nach und nach und so subtil, dass wir das gar nicht richtig mitbekommen, gar nicht wirklich merken und auch überhaupt nichts dagegen tun können. Das heißt darin zum Beispiel, wir kommen und holen uns eure Kinder. Oder ihr denkt, dass wir eure Kinder korrumpieren werden? Lustig, dieses eine Mal habt ihr recht. Und das ist halt nicht einfach nur ein Lied, sondern das ist tatsächlich das, was sie wollen und was auch bereits geschieht an Kindergärten und Schulen.
Ein aktuelles Beispiel, wo wir das, denke ich, alle mitbekommen haben, war jetzt gerade aktuell erst die Beleuchtung des Fußballstadions in München. Da wurde ja gestritten, ob man das jetzt machen sollte, die Arena da zu beleuchten. Und Hintergrund war eigentlich ja der Protest gegen ein bestimmtes ungarisches Gesetz.
Genau. Und was vielleicht in den Mainstream-Medien nicht so rübergekommen ist, ist, worum es in diesem Gesetz nämlich eigentlich geht. Das Gesetz verbietet nämlich nicht irgendwie an sich Homosexualität oder Transgender, sondern es regelt die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche mit Homosexualität und Geschlechtsumwandlungen konfrontiert werden sollen. Zum Beispiel an Schulen. Es nennt sich selbst als ein Kinderschutzgesetz. Aber die Reaktionen auf dieses Gesetz waren extrem. Wir haben zum Beispiel die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, die hat dieses Gesetz wie folgt bewertet. Da sagt sie, das Gesetz verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union wie Menschenwürde, Gleichheit und den Respekt für Menschenrechte. Und dann sagt sie weiter, bei diesen Prinzipien gehen wir keine Kompromisse ein. Ich werde alles, was in der Macht der Kommission steht, einsetzen, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU zu schützen. Und zwar überall in der Europäischen Union.
Wir sehen also, es geht jetzt nicht einfach nur um Gleichberechtigung, sondern tatsächlich um Umgestaltung unserer ganzen Gesellschaft. Das heißt, vor unseren Augen wird Stück für Stück die Gesellschaft transformiert dahin, dass wir das gutheißen und mitfeiern.
Ja, und wer da nicht mitmacht, der bekommt schwerwiegende Probleme. Ein weiteres Beispiel aus der Fußball-EM. Da hat der Kapitän der deutschen Mannschaft und der Torwart Manuel Neuer eine Regenbogenbinde getragen. Und die Begründung war, diese Regenbogenbinde sei also ein Zeichen und ein klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Das heißt also, wer Homosexualität und so weiter nicht unterstützt, der ist also bigott und intolerant und hasserfüllt und homophob. Und so jemanden kann man natürlich nicht tolerieren, sondern der ist ein Staatsfeind, der muss mundtot gemacht werden.
Ja, und so ist diese Bewegung der Toleranz im Kern eine Bewegung, die intolerant ist, die abweichende Meinungen nicht akzeptieren kann. Und obwohl wir eigentlich immer noch Meinungsfreiheit haben, tritt dennoch mehr und mehr dieses Phänomen der Cancel Culture auf. Also dieses, wir canceln alles, was nicht unsere Meinung vertritt, was nicht unsere Gesellschaft der Toleranz fördert.
Ja, und das wird wahrscheinlich noch viel schlimmer werden. In den USA wird gerade ein Gesetz vorbereitet zur Bekämpfung von Falschinformationen. Was das ist, bestimmt natürlich dann der Staat selbst. Und der Sinn dieses Gesetzes ist, dass wenn man auf irgendeiner sozialen Plattform eine Falschinformation verbreitet, dass man nicht nur von dieser sozialen Plattform verbannt werden soll, sondern gleich von allen sozialen Plattformen. Man soll also tatsächlich mundtot gemacht werden. Man soll keine Möglichkeit mehr haben, seine Gedanken irgendwie der Welt mitzuteilen.
Ja, also noch einmal, vor unseren Augen entfaltet sich eine Ideologie der vermeintlichen Toleranz. Aber Toleranz gilt dann nur für die Folgsamen. Also abweichende Meinungen werden hier nicht toleriert. Sie werden sogar verfolgt.
Ja, und das ist ein Problem für alle, die das nicht mitmachen wollen oder nicht mitmachen können. Und natürlich auch für Christen, die ja an die Bibel glauben und Jesus als Herrn haben über dem Kaiser und nicht einfach alles tun können, was der Kaiser von ihnen verlangt.
Ja, und der Staat und die Gesellschaft werden durch diese Umschulung auch im Denken, werden sie auch immer aggressiver gegen Christen vorgehen und dann tatsächlich einschränken wollen, was gepredigt wird und wie gesagt, was auf sozialen Plattformen vielleicht geteilt wird.
Ja, und tatsächlich haben wir schon in den letzten Jahren gesehen, und das wird sich wahrscheinlich noch stark verstärken, dass Christen und auch Pastoren darauf leider häufig mit Abfall reagieren. Das heißt, wir sehen tatsächlich eine richtige Welle des Abfalls, wo immer mehr Pastoren, immer mehr Christen das Wort Gottes in diesem Bezug relativieren und damit wir bloß kein Anstoß sind für diese Gesellschaft und bloß keinen Ärger bekommen.
Ja, und wenn wir als Christen diesbezüglich tatsächlich treu bleiben wollen, wenn wir weiter vertreten wollen, bekennen wollen, was die Bibel zu diesem Thema sagt, dann wird unsere Bibeltreue tatsächlich einen Preis haben. Einige werden Arbeit und Lebensunterhalt verlieren. Und dass das jetzt nicht übertrieben ist, was wir hier sagen, das zeigt sich tatsächlich auch schon durch Beispiele, die uns bekannt sind. Und wir haben hier auch einen Fall in unserer Gemeinde erlebt, wo ein Bruder einen Ausbildungsplatz hatte bei der Zürich-Versicherung. Und dann hatte er in seinem privaten WhatsApp-Status ein Zitat, das da lautete, bist du so geboren, deshalb musst du wiedergeboren werden. Ja, und jemand von seiner Ausbildungsstätte dort sah diesen Status und benachrichtigte wohl die Ausbilderin. Und dann kam eines zum anderen.
Ja, dann gab es ein Krisengespräch mit der Ausbilderin und zwei Leuten von der Personalabteilung. Und in diesem Gespräch wurde ja unser Bruder dann letztlich richtiggehend verhört. Man hat ihn gefragt, warum er dieses Bild gepostet hat und was er damit aussagen will und ob er das Bild selbst erstellt hat und so weiter. Und er hat das verteidigt, er hat auf seinen christlichen Glauben verwiesen und gesagt, dass er glaubt, dass das eben die biblische Wahrheit ist, auch nicht nur betreffend Homosexualität, sondern generell für alle Sünder. Aber man hat nicht locker gelassen, sondern hat immer weiter gefragt. Und dann hat man angefangen, ihm hypothetische Fragen zu stellen. Ja, was ist denn dann, wenn dein Kollege bei der Zürich-Versicherung transgender ist? Die Antwort von unserem Bruder war, ja, ich würde ihn trotzdem liebevoll und respektvoll behandeln. Und dann wurde weiter gefragt, ja, aber was ist denn, wenn dieser Kollege jetzt nicht mehr Max genannt werden will, sondern Lisa? Sagt unser Bruder, ja, ich würde möglichst versuchen zu vermeiden, dass ich ihn dann mit dem Namen ansprechen muss. Ja, aber was ist, wenn du das nicht vermeiden kannst und du musst den Namen nennen? Meint unser Bruder, ja, dann wäre ich auch bereit, Lisa zu sagen, das ist ja nur ein Name, ich kann ihn ja nennen, wie er will. Aber auch das hat nicht gereicht. Und wir haben weiter gefragt, ja, aber was ist, wenn du ihn siehst und du kannst jetzt nicht mehr Herr Müller sagen, sondern Frau Müller? Ja, und dann hat unser Bruder gesagt, ja, das kann ich nicht mehr machen. Weil wenn ich einen Mann Frau nenne, dann bestätige ich diese Lüge. Das kann ich nicht tun. Das widerspricht meinem Glauben und meinem Gewissen. Ja, und daraufhin haben sie ihn dann gekündigt.
Ja, das Paradoxe daran ist auch noch, dass man sich bei der Zürich duzt. Das heißt, dieser Fall wäre gar nicht eingetreten. Der ist absolut rein hypothetisch.
Ja, und es ist ja auch überhaupt nichts passiert. Man hätte ja noch irgendwie Verständnis gehabt, wenn es tatsächlich dann am Arbeitsplatz Probleme gegeben hätte deswegen. Aber es waren einfach nur rein hypothetische Fragen, noch bevor unser Bruder dort überhaupt angefangen hat.
Ja, und solche Fälle, ähnliche, mehren sich jetzt auch in letzter Zeit. Ich erinnere mich, als ich mal im Raum Berlin gewohnt habe für einige Jahre, da fiel mir ein koreanisches Restaurant auf. Es ist sehr auffällig, weil dieses ganze Restaurant von innen, die Wände, im Grunde mit Bibelversen tapeziert sind. Und da sind auch einige Bibelverse dabei zum Thema Homosexualität. Die Besitzerin heißt Park Jung-ai. Und ja, sie durfte auch tatsächlich was erleben wegen dieser Sache.
Ja, sie wurde tatsächlich wurden Ermittlungen eingeleitet, ja, von der Staatsanwaltschaft, weil sich eben Leute beschwert haben über diese Bibelverse. Und sie sagt selbst, ja, sie kann verstehen, wenn Homosexuelle einige dieser Bibelstellen nicht gefallen, ja, aber sie hofft trotzdem, dass wenigstens einer von ihnen seine Sünde erkenne und zu Gott zurückfände. Also sie hat das nicht gemacht, weil sie Leute provozieren und ärgern oder herabsetzen will, sondern weil sie Sorge hat um das Seelenheil ihrer Kunden und gehofft hat, dass vielleicht einer von ihnen sich bekehrt. Aber das kam, wie gesagt, nicht gut an. Die Staatsanwaltschaft hat gegen sie ermittelt. Und gerade vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass das Ermittlungsverfahren dem Herrn sei Dank eingestellt wurde. Aber es zeigt halt schon, wie weit wir sind, dass die Staatsanwaltschaft schon denkt, ja, hier muss man ermitteln.
Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die ehemalige finnische Innenministerin Päivi Räsänen. Ihr drohen 6 Jahre Haft wegen Hassrede aufgrund biblischer Aussagen zur Sexualität und Teilens von Bibelversen.
Ja, und erstaunlich ist, was hier auch die Generalstaatsanwältin diesen Fall also betreibt, was sie dazu gesagt hat. Denn sie meinte, es sei zwar gestattet, Texte wie den Koran, die Bibel oder Mein Kampf aus historischer Sicht zu zitieren, nicht aber deren Meinung zu vertreten. Und diese Aussage ist mindestens aus zwei Gründen erstaunlich. Zum einen, dass sie die Bibel gleichsetzt mit dem Koran oder sogar mit Hitlers Mein Kampf. Und zum anderen, dass sie tatsächlich sagt, dass man die Meinung der Bibel nicht vertreten darf. Ja, damit verbietet sie ja das Christsein schlechthin und stellt es unter Strafe.
Ja, auch anderorts, zum Beispiel in Victoria in Australien, da ist es mittlerweile eine Straftat, die mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, wenn man mit einer anderen Person über Dinge betreffend die sexuelle Orientierung oder die Genderidentität dieser Person betet. Also selbst wenn diese Person das selber wünscht, dass man mit ihr darüber betet.
Ja, und das betrifft ja tatsächlich auch intime Bereiche. Damit steht es jetzt grundsätzlich unter Strafe, wenn zum Beispiel die Eltern mit ihrem Kind dafür beten, dass ja, dass das Kind vielleicht keine homosexuelle Neigung mehr hat oder ähnliches.
Ja, und auch in der Schweiz haben wir gehört, dass mehrere Rechtsgelehrte ein Gutachten vorgelegt haben, dass sich Pastoren öffentlich-rechtlich anerkannter Kirchen strafbar machen können, wenn sie Homosexuelle nicht trauen.
Ja, und so ließen sich noch wirklich unzählige weitere Beispiele überall von der westlichen Welt nennen, die eines ganz klar zeigen. Hier wird die Gesellschaft transformiert. Und dies führt bereits jetzt zur Verfolgung treuer Christen. Und wir müssen befürchten, dass das noch deutlich zunehmen wird in Zukunft.
Ja, und nun haben wir mit Pfarrer Olaf Latzel in Deutschland den ersten Pastor, der wegen Aussagen zur Homosexualität und Transgender als Volksverhetzer verurteilt wurde. Und diesen Fall, den haben viele Christen in Deutschland verfolgt, aber auch im Ausland wurde darüber berichtet, sogar in den USA. Und viele Christen haben Solidarität mit Pfarrer Latzel bekundet, haben für ihn gebetet und ihn ermutigt. Und es gab sogar eine Petition. Und seine Gemeinde ist in dieser Zeit gewachsen. Auch im Internet wuchs die Zahl der Menschen, die seine Predigten hören, sprunghaft an. Ja, viele stellen sich hier hinter ihn.
Ja, aber wenn ein Pastor in Deutschland vor Gericht steht, hätte man eigentlich erwartet, dass auch viele Pastoren und geistliche Leiter, die sich als bibeltreu bezeichnen, ihre Stimme erheben und sich auch hinter Pfarrer Latzel stellen. Aber man hat da eigentlich sehr wenig gehört. Und dann wurden wir alle aber aufmerksam gemacht auf ein Video auf YouTube, in dem Michael Kotsch sich im Rahmen einer Fragenstunde zum Fall Olaf Latzel äußert. Michael Kotsch ist Vorsitzender des Bibelbundes, Lehrer an der Bibelschule Brake, Autor mehrerer Bücher und auch mit Blogartikeln und Videos im Internet aktiv.
Ja, und so wollen wir uns nun anhören, was Michael Kotsch zum Fall Olaf Latzel zu sagen hat. Und wir beschäftigen uns deshalb mit den Aussagen von Herrn Kotsch, weil er eben eine Stimme ist, die stellvertretend für so manche Evangelikale auch sicherlich steht, weil seine Aussagen vermutlich auch von so manchen geteilt werden. Und so lasst uns mal reinhören, was Michael Kotsch zu sagen hat.
Hast du das ganze Thema mit Olaf Latzel verfolgen können?
Ein bisschen,
ja. Wie hast du das erlebt? Gibt es da jetzt einen neuen Angriff gegen christliche Verkündigung oder?
Ja und nein.
Okay, also Herrn Kotschs Antwort auf die Frage, gibt es da jetzt einen neuen Angriff gegen christliche Verkündigung, ist ja und nein. Also offensichtlich ist Herr Kotsch der Meinung, dass einige Aspekte von Fall Olaf Latzel tatsächlich einen neuen Angriff auf die christliche Verkündigung darstellen und andere nicht. Aber wir wollen jetzt mal genau darauf achten, ob sich das tatsächlich im weiteren Verlauf bestätigt.
Wir müssen sehen, es gibt immer in der Gesellschaft bestimmte Themen, die besonders heiß gekocht werden oder sehr hoch diskutiert werden. Und eine ist im Moment gerade die ganze Frage um Homosexualität. Weil Christen sind fast die Letzten, die überhaupt noch dieses Thema überhaupt besprechen und dann auch noch kritisch besprechen.
Ja, laut Michael Kotsch gibt es also wechselnde Themen in der Gesellschaft, die diskutiert werden. Und eine ist davon im Moment gerade Homosexualität. Das wundert uns schon, dass der Michael Kotsch das so darstellt, das Thema Homosexualität, weil wir ja gerade uns damit beschäftigt haben, dass das nicht irgendein Thema neben vielen ist, sondern dass es gerade wirklich um grundlegende, gravierende Veränderungen in unserer Gesellschaft geht.
Ja, und auch die Aussage von Herrn Kotsch, dass nur noch die Christen über dieses Thema sprechen würden, ist ebenso verwunderlich, denn dieses Thema ist ja gerade allgegenwärtig und wird gerade von den Ungläubigen immer weiter vorangetrieben.
Ja, es klingt beinahe so, als würde Michael Kotsch dieses Thema ja als gar nicht so brisant und gar nicht so entscheidend für die Christenheit und für die Zukunft einordnen. So als sei das halt momentan etwas, was Thema sei, aber was sich vielleicht bald auch wieder, was vielleicht gar nicht mehr so lange irgendwie groß noch Thema sein wird. Das verwundert uns, da ja der Michael Kotsch ja der Vorsitzende ist des Bibelbundes und am 6. April 2018 wurde hier ein wichtiger Beitrag von Dr. Albert Mohler veröffentlicht.
Ja, dieser Beitrag ist auch noch abrufbar auf der Internetseite des Bibelbunds und Dr. Mohler schreibt dort, Dr. Mohler ist seit bald 30 Jahren Präsident des bedeutenden theologischen Seminars Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky. Und er schreibt dort einen sehr guten Artikel und wir möchten nur ein paar Stichworte daraus mal zitieren. Da spricht Dr. Mohler zum Beispiel von moralischen Herausforderungen für die christliche Kirche, die alles übertreffen, was sie in der Vergangenheit erlebt hatte. oder von einer Revolution des Denkens, die die gesamte moralische Struktur von Sinn und Lebenspraxis verändert und beinahe die gesamte Realität in Amerika und im Westen beeinflusst. Von einer Revolution, die wenig Gefangene macht, sondern die totale Akzeptanz ihrer revolutionären Forderungen und die Bestätigung ihrer Absichten verlangt. Von einer moralischen Revolution, die das Blatt für die Christenheit gewendet hat und zum ersten Mal in der Geschichte der westlichen Zivilisation die Christenheit auf der negativen Seite der Moralität stehen lässt. Von einem moralischen Kreuzzug, der keine Parallele in der Geschichte der Moral hat. Von der Einordnung der christlichen Kirche als ein Relikt der Vergangenheit und einer unterdrückenden Kraft, die beseitigt werden muss. Und von einer Herausforderung, die droht, die Fundamente der Christenheit in den USA und darüber hinaus zu erschüttern.
Ja, also das klingt ganz anders jetzt als das, was wir gerade von Michael Kotsch gehört haben, dass es einfach ein momentanes Thema sei. Vielmehr ordnet Dr. Mohler dieses Thema ein als die Weichenstellung schlechthin, das Thema, was es vorher sonst noch nie gegeben hat in der ganzen Kirchengeschichte, nämlich die Frage, werden die Christen jetzt als die moralisch Bösen bewertet, weil sie festhalten an ihrer Sichtweise, was die Bibel lehrt, zu dem Thema Sexualität. Und eigentlich lehrt die Heilige Schrift doch, dass man sehr deutlich warnen sollte, auch wenn solche großen Gefahren auf die Christenheit zukommen.
Ja, wir lesen zum Beispiel in Hesekiel 33, Vers 6, da heißt es, wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht, und er stößt nicht in Zorn, und das Volk wird nicht gewarnt, und das Schwert kommt und rafft von ihnen eine Seele weg, so wird dieser um seiner Schuld willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Das heißt, wir haben eine klare Warnung in der Schrift von Gott, dass wir, wenn wir sehen, dass das Unheil auf uns zukommt, dass wir diese Dinge klar ansprechen müssen, dass wir die Christen davor warnen müssen, damit sie sich auch vorbereiten können auf das, was kommt. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir hier unklar sprechen, dann laden wir selbst Schuld auf uns.
Also wir relativieren nicht, wir tun auch Dinge, die sich entwickeln, die zum Negativen ausschlagen werden für die Christenheit, nicht einfach ab als momentanes Thema, sondern wir wollen es in aller Klarheit und Wahrheit benennen als das, was es wirklich ist. Ja, nun lasst uns weiterhören, was Michael Kotsch zu sagen hat.
Das heißt, jeder, der sich zu dieser Frage äußert, muss sehr, sehr gut überlegen, was er sagt, was nicht heißt, dass wir nicht sagen können, wie wir eine Sache sehen. Wir müssen nur doppelt und dreifach gut überlegen, wie wir es tun, weil sehr, sehr schnell werden die Worte im Mund herumgedreht.
Ja, das, was Herr Kotsch hier anspricht, das ist zwar wahr, dass Worte, die wir sprechen, schnell umgedreht werden und vielleicht nicht gut ankommen. Aber das ist generell der Fall. Generell, immer wenn wir Sünde ansprechen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das nicht gut ankommt und dass uns die Worte im Mund herumgedreht werden. Die Schrift sagt ja, dass das Kreuz selbst ein Anstoß ist für die Menschen. Und so ist es zwar korrekt, dass wir schon schauen sollen, wie wir reden, auch dazu fordert uns die Schrift auf, aber daraus folgt nicht, dass man extrem vorsichtig sein muss, wie man spricht, dass man sehr, sehr aufpassen muss und doppelt und dreifach alles überlegen muss.
Ja, haben das Jesus und die Propheten und die Apostel, haben die das getan? Nun, wir würden sagen, sie haben sehr klar verkündigt gegen Sünde. Sie mussten nicht erstmal gut überlegen, ob man das überhaupt so sagen kann und vielleicht werden das die Ungläubigen irgendwie verdrehen und dann gegen einen verwenden. Nein, darum wurde doch Christus gerade gekreuzigt. Er wurde doch wegen seinen klaren Worten gegen die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die ihn eben das Wort im Mund umgedreht haben. Wir könnten jetzt verschiedene Beispiele dafür nennen. Aber gerade deshalb wurde er doch angeklagt, weil er ja sie von ihrer Sünde auch überführt hat.
Ja, ein Beispiel war ja bei seiner Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat, dass falsche Zeugen auftraten und die haben die Worte im Mund umgedreht. Die haben gesagt, ja, er hat gesagt, er wird den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Da hat man ihm die Worte im Mund umgedreht. War das jetzt die Schuld von Jesus? Hätte er besser aufpassen sollen, was er sagt?
Denn Christus weiß, woher das alles kommt. Er sagt es uns in Johannes Kapitel 7, Vers 7. Hier spricht unser Herr, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Also Christus sprach klar die Sünde an, er nannte sie beim Namen und das hat zur Feindschaft geführt.
Ja, wenn wir als Christen überlegen, wie wir sprechen sollen, dann sollten wir uns doch daran orientieren, was die Bibel sagt und möglichst das wiedergeben, was wir in der Bibel finden. Und deswegen lasst uns doch mal die Aussagen von Pfarrer Latzel prüfen, ob das, was er gesagt hat und wofür er verurteilt wurde, ob das denn mit der Bibel übereinstimmt oder nicht. So, und in diesem Eheseminar sagte Pfarrer Latzel unter anderem, Homosexualität sei eine Degenerationsform von Gesellschaft. Überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day. Der ganze Genderdreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, ist teuflisch und satanisch. Und Homosexualität sei vor Gott todeswürdig und ein Greuel. Und keine Frage sind das harte Worte, aber lasst uns mal prüfen, ob diese Worte denn biblisch begründbar sind.
Ja, der ganze Genderdreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, ist teuflisch und satanisch. Also hier ist die Rede von einem Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung und dass satanisch und teuflisch sei. Was ist denn jetzt überhaupt Gottes Schöpfungsordnung?
Wir lesen davon in Genesis 1 und 2, aber auch Jesus bestätigt das nochmal im Neuen Testament in Matthäus 19, 4 bis 6. Da spricht er über die Schöpfungsordnung und da heißt es, er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Wir lesen das auch in Markus 10, Vers 7, und auch der Apostel Paulus spricht noch einmal davon in Epheser 5, Vers 31. Das heißt, wir sehen, wie die Schöpfungsordnung natürlich auch im Neuen Testament bestätigt wird. Und was ist diese Schöpfungsordnung? Dass Gott die Menschen gemacht hat mit einem bestimmten Geschlecht als Mann und als Frau und dass er sie dafür gemacht hat, dass ein Mann mit einer Frau die Ehe eingeht und ein Fleisch wird.
Aber was ist jetzt mit der Aussage, dass ein Angriff auf diese Schöpfungsordnung dann gleich teuflisch und satanisch sei? Nun, das ist Sprache, die wir Pastoren auch benutzen, die klar biblisch ist, weil alles, was Gottes Ordnung angreift und Gottes Wort in Frage stellt, ist nicht von Gott, sondern von dem, der Gott angreift. Also vom Satan, es ist teuflisch. Denn die Urverführung, die wir schon im Garten Eden gesehen haben, war, dass die Schlange gesagt hat, sollte Gott wohl gesagt haben, oder mit anderen Worten, hat Gott wirklich gesagt? Also der Satan stellt in Frage das, was Gott gesagt hat und was Gott tut und möchte gerne Chaos bringen, möchte das gerne durcheinander bringen, möchte die gute Ordnung Gottes gerne angreifen. Und damit haben wir es hier mit einem Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung zu tun, die gegen den Schöpfer, ja gegen Gottes Ordnung selbst gerichtet ist, und es ist damit als teuflisch und satanisch zu bezeichnen.
Ja, und dann noch dieser Begriff Genderdreck. Nun, Pfarrer Latzel hat selbst gesagt, dass er nicht Menschen als Genderdreck bezeichnet hat, sondern die politische Strömung, die Genderideologie propagiert. Nun kann man sich fragen, muss ein Pastor das Wort Dreck benutzen? Naja, muss er nicht unbedingt, aber es ist tatsächlich ein biblischer Ausdruck. Auch der Apostel Paulus spricht in Philipper 3, Vers 8 davon, dass er Dinge für Dreck hält. Also auch hier hat sich Pfarrer Latzel tatsächlich am Wortlaut der Bibel orientiert.
Ja, und was ist mit der Aussage, Homosexualität sei vor Gott todeswürdig und ein Greuel?
Ja, dazu können wir ein paar Bibelstellen vorlesen. Wir lesen zum Beispiel in 3. Mose 18, Vers 22, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, ein Greuel ist es. Oder 3. Mose 20, Vers 13. Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide einen Greuel verübt. Sie müssen getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Und auch der Apostel Paulus bestätigt das in Römer 1, Vers 32. Da spricht er über Homosexualität und auch noch über andere Sünden. Und da sagt er, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Also auch Greuel und todeswürdig ist biblische Sprache.
Ja, nun muss man verstehen, dass die Bibel sehr, sehr deutlich macht, dass wir alle für unsere Sünden den Tod verdient haben. Von daher bekennen wir Christen alle, dass wir Greuel begangen haben und dass wir todeswürdig sind und eigentlich den ewigen Tod vor Gott verdient haben. Von daher ist es biblische Sprache, die er hier benutzt.
So, dann haben wir noch Degenerationsform von Gesellschaft. Nun, dieses Wort findet sich so natürlich nicht in der Bibel, aber der Gedanke tatsächlich schon. Noch einmal Römer 1. Da schreibt der Apostel Paulus ja quasi von einer Abwärtsspirale einer Gesellschaft. Die Menschen verleugnen Gott und geben ihm nicht Dank und Ehre, sondern machen sich lieber Götzen, die sie anbeten. Und dann heißt es dort, Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Also die Bibel beschreibt tatsächlich Homosexualität als etwas Unnatürliches, als ein Dahingegebensein von Gott. Und in Römer 1, 28 bis 32 lesen wir dann, wie die nächste Stufe ist, nämlich, dann gibt Gott die Menschen dahin, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Das heißt, was der Apostel Paulus hier beschreibt, ist tatsächlich ein fortschreitendes Dahingegebensein einer Gesellschaft, einen fortschreitenden Abfall vom Schöpfer. Und das kann man wohl biblisch als Degeneration bezeichnen.
Ja, und die Aussage, überall laufen die Verbrecher rum, vom Christopher Street Day. Zu dieser Aussage werden wir gleich Olaf Latzel auch nochmal selber hören. Aber was wir jetzt bis zu diesem Punkt schon gehört haben, ist, dass all die Aussagen, die er gemacht hat, und wenn man auch hier und dort mit manchen Formulierungen vielleicht nicht übereinstimmt, können wir dennoch sagen, dass das, was er gesagt hat, biblisch begründbar ist und nicht einfach von der Hand zu weisen sei, als würde die Bibel das nicht sagen.
Genau, und deswegen wundert es, dass er hierfür kritisiert wird, für seine Aussagen. Ja, denn tatsächlich ist es nicht nur wichtig, dass wir die Wahrheit sagen, sondern es ist auch wichtig, dass wir sie klar und deutlich sagen. Denn eine Posaune, die einen undeutlichen Ton gibt, ist nutzlos, wie Paulus das beschreibt in 1. Korinther 14, Vers 8.
Und so wundert es mich nicht, dass der Angriff gerade von der Seite ausgeht. Man hat Olaf Latzel nicht wegen seiner klaren Verkündigung für Jesus Christus angegriffen, sondern wegen seinen Aussagen über Homosexualität.
Ja, was hier wieder vorgenommen wird, ist eine falsche Dichotomie. Das heißt, hier wird unterschieden zwischen der Verkündigung von Christus und des Wortes Christi in allgemein. Wir glauben, dass ein Angriff auf Gottes Wort auch immer ein Angriff auf Jesus ist. Das heißt, wenn Olaf Latzel angegriffen wird dafür, dass er klare biblische Wahrheit verkündigt hat, dann wird er auch angegriffen dafür, dass er ein Verkündiger von Jesus Christus ist.
Ja, denn Jesus ist das Fleisch gewordene Wort, und wer das Wort oder Teile von Gottes Wort angreift, greift Christus an. Diese Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Der Kampf gegen Jesu Wort ist Kampf gegen Jesus. Wir können uns auch Beispiele aus der Schrift anschauen. Zum Beispiel Johannes der Täufer. Ja, er ist nicht ins Gefängnis gekommen und nicht geköpft worden, weil er einfach nur Christus als Retter verkündigt hat, obwohl er doch der Christusverkündiger überhaupt war, sondern weil er die Sünde klar angesprochen hat, aber gemäß Gottes Wort. Nun, hätte er jetzt besser aufpassen müssen, was er sagt? Wurde er ja gar nicht für Christus verfolgt, sondern nur wegen irgendwelcher anderen Aussagen?
Nein, eben durch seine treue Verkündigung gegen die Sünde hat er sich auch als treuer Knecht Jesu Christi erwiesen und ist als Märtyrer gestorben.
Ja, und Jesus preist die glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Also nicht nur, weil sie einfach seinen Namen verkündigen, sondern weil sie generell die Gerechtigkeit verkündigen, alles, was in seinem Wort steht.
Also beinhaltet die Verkündigung des Wortes Gottes beides. Eine klare Predigt gegen die Sünde und ein Aufruf zur Buße. Und dann aber auch ein Aufruf zum Glauben an Jesus Christus. Es macht gar keinen Sinn, wenn wir aufrufen, dass die Menschen zum Retter Jesus Christus kommen sollen, wenn wir ihnen nicht zunächst sagen, weshalb sie einen Retter brauchen, nämlich weil sie schuldig sind vor Gott, die ewige Verdammnis verdient haben und darum jemanden brauchen, der sie rettet, der für ihre Sünden stirbt, damit sie Vergebung haben können und ewiges Leben.
Genau, das Evangelium Christi umfasst beides. Ja, die Verkündigung gegen Sünde und die Verkündigung des Retters von Sünde.
Ja, nun lasst uns weiterhören, was Michael Kotsch zu sagen hat.
Man hat ihn angegriffen, weil er gesagt hat, die Verbrecher vom Christopher Street Day. Das heißt, er hat bewusst Personen angegriffen, nicht mal Homosexuelle an sich, sondern die Organisatoren in Bremen davon, hat sie als Verbrecher bezeichnet.
Hat Pfarrer Olaf Latzel die Organisatoren des Christopher Street Days wirklich persönlich angegriffen?
Also, wir können ja mal hören, was Pfarrer Latzel selbst dazu sagt, denn er hat eine Erklärung abgegeben am 26. April 2020. Und wir hören mal rein, was er dazu zu sagen hat.
In meinem Vortrag, den ich während dieses Eheseminars gehalten habe, sprach ich an einer Stelle von Verbrechern. Dieses bezog sich nicht auf homosexuell lebende Menschen, sondern auf militante Aggressoren, die uns als Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen und gotteslästerlich diffamiert haben. Ich nenne als Beispiel etwa die gottesdienstlichen Störungen anlässlich einer Predigt von Ulrich Parzani in unserer Kirche mit einem sogenannten Kiss-In von etwa 50 gleichgeschlechtlichen Paaren und anschließenden Prügeleien mit Polizisten. Oder das wiederholte Beschmieren unserer Kirche mit Slogans wie God is gay. Diese Gruppe von Straftätern sind von mir mit dem Begriff Verbrecher gemeint gewesen. Dieser Bezug war den anwesenden Zuhörern bekannt und wurde von mir in dem Vortrag, den ich in freier Rede gehalten habe, nicht noch einmal explizit erläutert. Wenn dadurch jedoch für einige Außenstehende der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich generell alle Homosexuellen für Verbrecher hielte, so will ich mich dafür entschuldigen und eindeutig klarstellen, dass dieses selbstverständlich nicht meine Meinung ist.
Ja, und Pfarrer Latzel hat nicht mal alle Angriffe jetzt gerade genannt, die Gemeinde ausgesetzt war. Es gab noch einiges anderes. So wurden Gottesdienstbesucher zum Beispiel mit wassergefüllten Kondomen beworfen. Pfarrer Latzels Auto wurde von allen Seiten zerkratzt. Es gab Morddrohungen gegen ihn, Blockaden von Gottesdiensten, wo die Gottesdienstbesucher nicht reingelassen wurden. Und an die Kirche wurden Regenbogenfahnen und sogar Analdildos geklebt. Das heißt, wir können uns vielleicht vorstellen, wie die Gemeinde gelitten hat unter diesen Angriffen und auch welcher Schaden da entstanden ist.
Ja, und eben diese Straftäter meinte Latzel nach eigener Aussage mit Verbrecher.
Ja, aber Kotsch sagt auch, Latzel habe Menschen angegriffen, nicht Homosexualität an sich. Lass uns auch nochmal hören, was Pfarrer Latzel dazu zu sagen hat.
Homosexuelle sind in St. Martini wie jeder andere Mensch willkommen. Allerdings wird in unserer Gemeinde klar zwischen dem eindeutigen Ja zum Sünder und dem ebenso eindeutigen Nein zur Sünde unterschieden.
Also Pfarrer Latzel verkündigt klar gegen die Sünde. Und natürlich ist die Sünde mit dem Sünder verbunden. Da können sich Menschen auch angegriffen fühlen. Aber er tut das ja nicht, weil er irgendwie die Menschen nicht lieben würde, sondern im Gegenteil. Er möchte die Menschen aufnehmen. Er hat ein Ja zum Sünder. Also jeder, der bereit ist zu hören, der bereit ist, Buße zu tun, ist herzlich willkommen bei ihm.
Dann hat er dieses Video auch noch hochladen lassen, also er ist ja nicht selbst, sondern jemand anders hat es hochgeladen. Das ist in unserer Zeit eher sehr unklug, das zu machen.
Olaf Latzel hat also sehr unklug gehandelt. Mit anderen Worten, dumm.
Ja, und tatsächlich sagt Pfarrer Latzel, dass es ein Versehen war, dass das Video hochgeladen wurde. Aber selbst wenn es absichtlich hochgeladen worden wäre, wäre das denn wirklich sehr unklug gewesen? Der Punkt ist hier ja, solche Sachen sagt man nicht öffentlich. Das ist sehr unklug. Aber wenn wir mal in die Bibel schauen, müssten wir denn nicht vielen Leuten vorwerfen, dass sie unklug waren? Also waren die Apostel denn sehr unklug, dass sie einfach offen im Tempel gepredigt haben, obwohl man ihnen gerade angedroht hat, dass sie das nicht mehr tun dürfen?
Ja, oder denken wir an Stephanus, der da gerade vor einem Mob steht und es ist klar, sie wollen ihn an den Kragen, sie wollen ihn steinigen, ihn töten. Ja, und was macht Stephanus? Er sagt ihnen, dass sie halsstarrig sind und dass sie Sünder sind, dass sie nicht auf Gott hören. Und er predigt ihnen allen das in aller deutlichen Klarheit, wie es nur irgendwie geht. Ja, und war er jetzt etwa unklug? Es heißt dort in der Apostelgeschichte, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, er war erfüllt mit Weisheit, der niemand widerstehen konnte.
Ja, oder war der Herr Jesus etwa sehr unklug, dass er öffentlich im Tempel und auf Plätzen, da wo ihn wirklich viele Leute hören konnten, dass er dort so klare Worte sprach? Ich meine, es war doch klar, er hätte doch wissen müssen, dass man ihn dafür hassen und töten würde. War also sehr unklug von ihm?
Und auch die Wortwahl, die unser Herr Jesus benutzt hat, dass er einfach Menschen, die eindeutig seine Gegner sind, er sagt zu ihnen, ihr seid Kinder des Teufels.
Also ist es tatsächlich sehr unklug, die Wahrheit Gottes öffentlich und ohne Menschenfurcht zu verkündigen? Oder ist das nicht vielleicht sogar etwas Mutiges, was man nicht kritisieren sollte?
Das heißt nicht, dass es deshalb richtig ist, wie man ihn anklagt. Nur Olaf Latzel hätte auch wissen müssen, seit Jahren versucht die Bremer Kirche ihm ein Zeug zu flicken. Seit Jahren ist er ihnen unangenehm, weil er so eine klare Verkündigung hat. Deshalb, die suchen danach, wo irgendwann was kommt. Und wenn du das weißt als Pastor, ja, dann musst du noch mehr aufpassen, was du sagst und nicht nur, was du in der Gemeinde sagst. Hätte er das Seminar nur in der Gemeinde gehört, es wäre nichts passiert. Aber wenn er es auf YouTube hochlädt und dann Tausende es sehen, dann muss er damit rechnen, das werden auch Leute sehen, die ihm feindlich gesonnen sind, und die werden das aufschlachten. Mhm. Also deshalb, wir müssen immer gut überlegen, was sage ich wo.
Also, Herr Kotsch hat gerade gesagt, das heißt nicht, dass es deshalb richtig ist, wie man ihn anklagt. Ja, meine Frage an Herrn Kotsch wäre, ist es denn falsch, dass man ihn anklagt? Also hat Herr Kotsch auch klare, ermahnende Worte für das Unrecht, was hier begangen wird von den Ungläubigen? Warum bezieht er da nicht so klar Stellung?
Ja, und meint er wirklich, Olaf Latzel wusste das alles nicht? Also hätte er dann tatsächlich aus Menschenfurcht seine Verkündigung ändern sollen? Ist das etwas, wo wir als Pastoren irgendwie mehr aufpassen müssten? Also was ist das Verständnis von Herrn Kotsch, was die Aufgabe eines Pastors ist? Sich immer ducken und wenn Gegenwind kommt, oder ist es nicht eigentlich unsere Aufgabe, mutig und ohne Menschenfurcht zu verkündigen, was Gott sagt?
Ja, und zwar auch dann, wenn das für uns Konsequenzen haben kann. Es war doch immer so, dass die Apostel und Propheten getötet wurden, weil sie klar und offen gegen die Sünden des Volkes gepredigt haben. Vielleicht muss nicht jeder in jeder Situation so mutig öffentlich verkündigen, aber dass man Leute kritisiert, die das tun?
Ja, eigentlich war es immer so, dass wir Christen, die mutig Gottes Wort verkündigt haben, trotz aller Konsequenzen, als Glaubenshelden angesehen haben und versucht haben, sie auch nachzuahmen.
Ja, Herr Kotsch selbst hat ja zwei Bücher geschrieben über Glaubenshelden. Und wir wollen uns mal ein Beispiel anschauen, eines solchen Glaubenshelden, nämlich das Beispiel von Pfarrer Paul Schneider, der in der NS-Zeit lebte, einer Zeit, wo es noch viel gefährlicher war als heute, öffentlich diese Dinge klar zu sagen. Und ihn nannte man den Prediger von Buchenwald. Seine Geschichte, ja, beginnt damit, dass er sich im Dritten Reich mehrmals auch gegen die Nazis positioniert hatte. Und dann war es bei einer Beerdigung eines Hitlerjungen in einer Nachbargemeinde. Da sagte dann der NS-Kreisleiter, dass der Verstorbene jetzt in den himmlischen Sturm Horst Wessels eingegangen sei. Nun, daraufhin äußerte Paul Schneider, ob es einen himmlischen Sturm Horst Wessel gebe, das wisse er zwar nicht, aber Gott möge den Jungen segnen und ihn in sein Reich aufnehmen. Nun, das war schon relativ, ja, relativ mutig, ja, oder dass man sich so offen gegen das stellt, was gerade der NS-Kreisleiter gesagt hat. Aber dieser Kreisleiter ließ es nicht auf sich beruhen. Er kam noch einmal nach vorne und wiederholte seine Aussage. Nun, jetzt war klar, jetzt ist Paul Schneider besser still. Weil jetzt wird's gefährlich. Aber er schwieg nicht, sondern er empörte sich und entgegnete, ich lege Protest ein. Dies ist eine christliche Beerdigung und ich bin als evangelischer Pfarrer verantwortlich dafür, dass das Wort Gottes unverfälscht verkündet wird. Ja, die Folge davon war, dass Paul Schneider am nächsten Tag verhaftet wurde.
Ja, war das nicht sehr unklug von ihm, dass er das so offen verkündigt? Hätte er nicht einfach still sein können? In seiner Gemeinde hätte er doch sagen können, was er denkt, aber jetzt vor diesen NS-Leuten, er wusste doch, dass sie ihm feindselig gesonnen sind und dass man das ausschlachten würde. Er hätte sich doch gut überlegen können, was er sagt und wo.
Ja, aber Paul Schneider lernte leider nicht dazu. Er blieb unklug, er sagte weiter offen die Wahrheit, so dass man ihn schließlich ins Konzentrationslager Buchenwald brachte. Und selbst dort hörte er nicht auf, die Wahrheit mutig zu predigen und das Wort Gottes zu predigen, obwohl er dafür immer wieder von den Wärtern misshandelt und zusammengeschlagen wurde. Und eine Geschichte kennen wir vom Ostersonntag. Da zog er sich mit letzter Kraft an den Gitterstäben seiner Zelle hoch. Und rief den Tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zu, Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider, hier wird gefoltert und gemordet, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, und weiter kam er nicht, weil er wieder durch massive Stockschläge verstummte.
Ja, so unklug war er also, dass er einfach nicht lernen wollte, dass man wirklich aufpassen sollte, was und wo, vor wem man etwas sagt.
Ja, aber seit seiner Ermordung im KZ 1939, seitdem ist Pfarrer Schneider nun beim Herrn und er genießt den Lohn seiner Treue. Meint ihr etwa, er bereut, dass er sich so unklug für Gottes Wort eingesetzt hat?
Ja, und lass uns nochmal zurückgehen zu dieser Aussage, die Paul Schneider da getätigt hat gegenüber dem NS-Kreisleiter dort. Er sagte, ich bin als evangelischer Pfarrer verantwortlich dafür, dass das Wort Gottes unverfälscht verkündigt wird. Und tatsächlich sagt das auch Pfarrer Olaf Latzel von sich. Als er nämlich einen Amtseid abgelegt hat, um Pfarrer zu werden, musste er eben versprechen, geloben, dass er Gottes Wort unverfälscht verkündigen wird. Das ist nun mal die Aufgabe eines treuen Pastors. Wir können nicht einfach irgendwas erzählen, was wir uns ausdenken, sondern wir sind dazu verpflichtet, Gottes Wort genau und richtig auszulegen und zu sagen, was dort steht und nicht einfach, was wir denken. Das gilt auch bei anderen Berufen so. Also du, Tobias, zum Beispiel, bist Jurist, du hast Rechtswissenschaft studiert, hast als Anwalt gearbeitet und auch da ist es doch gang und gäbe, dass man nicht selber sich irgendwas ausdenkt, sondern das richtig auslegt, oder?
Ja, die Arbeit als Jurist ist tatsächlich ähnlich wie die Arbeit als Pastor. Du hast einen Text, zwar nicht die Bibel, sondern Gesetzestexte, und diese Gesetzestexte musst du korrekt auslegen. Und da mag ein bisschen Spielraum sein für Interpretation, worüber man sich dann streiten kann, was dann Gerichte entscheiden. Aber klar ist, die Grenze der Auslegung bildet immer der Wortlaut. Also was da steht, wenn das da, ja, kann man nicht darüber hinausgehen oder dahinter zurückbleiben. Und so ist das auch, wenn du als Pastor treu die Bibel auslegst. Du kannst nicht über den Wortlaut hinausgehen oder zurückbleiben hinter dem, was die Bibel klar sagt. Du musst das deutlich verkündigen.
Ja, und die Frage ist, mangelt es uns nicht eher an Pastoren, die das tatsächlich so treu tun, die das mutig verkündigen, wie Paul Schneider es zum Beispiel getan hat?
Ja, jetzt könnte man vielleicht einwenden, ja, aber Paul Schneider, der hatte das Evangelium verkündigt. Nun, aber wir haben auch andere Beispiele. Zum Beispiel von dem bekannten Prediger Charles Spurgeon. Der hat gegen Sklaverei gepredigt. Zu einer Zeit, als das in den USA überhaupt nicht gut ankam. Und er hat tatsächlich heftige Angriffe aus den USA erleben müssen. Er wurde beschimpft und beleidigt in mehreren Zeitungen. Ja, es gab sogar Morddrohungen gegen ihn.
Ja, und immer wieder gab es reihenweise in den Südstaaten Amerikas, gab es Bücherverbrennungen. Da wurden Spurgeons Bücher verbrannt und es war klar, wenn der hier auftaucht, dann werden wir ihn lynchen. So, und Spurgeon wurde hier nicht so gehasst, weil er Christus verkündigt hat, sondern weil er einen Teil der biblischen Wahrheit, des Wortes Gottes verkündigt hat, nämlich, dass man Menschen so nicht behandeln sollte, wie sie das getan haben zu der Zeit bei der Sklaverei in den USA.
Ja, soll ein Pastor lieber aus Angst vor den Feinden und ihren Angriffen schweigen? Ist es falsch, wenn ein Pastor trotzdem klar verkündigt und auch will, dass das Wort nicht nur in seiner Gemeinde gehört wird, sondern überall? Ja, wir lesen doch zum Beispiel in Lukas 6, Verse 22 und 23, da spricht Jesus, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Also, Jesus sagt uns, wenn es so kommt, dass die Menschen euch hassen und euch verfolgen und so weiter, dann hüpft vor Freude. Aber was sagt Herr Kotsch? Er sagt, es ist sehr unklug, das zu tun. Man sollte sehr, sehr genau darauf achten, dass die Menschen uns das ja nicht tun können.
Und genau dieser Verheißung Christi, dass man glückselig ist, wenn die Menschen einen hassen, wenn man doch wirklich die Wahrheit verkündigt und dafür lebt. Genau diesen Weg möchte Olaf Latzel gehen und dazu hören wir uns jetzt noch einmal einen Einspieler von ihm an.
Dieses eindeutige Zeugnis der Bibel kann und werden wir als Gemeinde St. Martini und auch ich als Pastor nicht anders verkündigen und lehren. Auch wenn man dadurch in weiten Teilen der verfassten Kirche, der Politik und der Presse zunehmend Ausgrenzung und Diffamierung erfährt. Ich befehle den Weg unserer Gemeinde und den meinigen, dem Herrn Jesus Christus an. Er möge uns führen, schützen und segnen. Ihm allein gebührt Ehre.
Ja, ist diese unerschrockene Treue zu Gottes Wort nicht etwas Lobenswertes? Welchen Pastor würden wir uns denn wünschen? Ein Pastor, der immer ganz, ganz genau darauf achtet, was er sagt, damit es ja nicht jemand Feindseliges ausschlachten könnte? Oder ein Pastor, der sich darum nicht groß schert, sondern der sich darum schert, dass er Ehre bei Gott hat und dass er mutig die Wahrheit predigt?
Wir sollten sowieso überlegen, dass wir in Wahrheit und Liebe sprechen, das immer, und bei heiklen Themen der Gesellschaft nochmal.
Nun, wir haben ja bereits gesehen, dass Pfarrer Olaf Latzel die Wahrheit gesprochen hat. Nun klingt es beinahe so, dass Michael Kotsch jetzt sagen möchte, dass es Olaf Latzel aber auch an Liebe gemangelt hat, als er dies gesagt hat.
Ja, das ist ein typischer Trugschluss. Ja, das hört man häufig. Wenn man klar spricht, dann wird einem schnell Lieblosigkeit vorgeworfen. Aber Liebe steht nicht der Klarheit entgegen, denn oft ist es gerade liebevoll, die Wahrheit deutlich zu sagen und Sünde deutlich anzusprechen. Wir lesen das zum Beispiel in Sprüche 27, Vers 6. Da heißt es, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Also wenn man meint, aus einer falsch verstandenen Liebe heraus lieber Küsse zu verteilen, die keinem wehtun, ja, das ist nicht gut. Das ist so, das beschreibt die Bibel als Hass. Es ist gerade Liebe, wenn du deutlich und klar sprichst, auch wenn es sich wie Schläge anfühlt.
Und wenn wir dann noch einen gewissen prominenten Grad haben, weil viele auf uns schauen, dann müssen wir dreimal überlegen, was wir sagen. Und hier, glaube ich, ist zum Teil auch, da war Olaf Latzel zu unsensibel. Muss man sagen. Er hätte wissen müssen, dass das einen Skandal gibt, aber es hat ihn, er war nicht sensibel genug dabei. Obwohl er wusste, dass die Kirche darauf achtet, dass er nur irgendeinen Fehler macht, obwohl er wusste, er hat dann ein Seminar gehalten, vielleicht hat er sich vorher nicht angehört, was da online gestellt wird, aber müsste man tun in solch einem Fall. Dass man trotz aller Vorsichtsmaßnahmen trotzdem dann noch Probleme bekommt, kann so sein.
Ja, also Michael Kotsch sagt, oder Flatze sei quasi wieder unklug gewesen, er hat sich das nicht vorher angehört, obwohl man das hier hätte tun müssen, und er hätte doch wissen müssen, dass es einen Skandal gibt. Nun, ich glaube, dass Pfarrer Latzel durchaus bewusst ist, dass so etwas einen Skandal geben kann, denn immer wenn wir die biblische Wahrheit verkündigen, kann das einen Skandal geben.
Ja, wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23, predigen wir Christus als gekreuzigt, für Juden ein Anstoß und für Nationen eine Torheit. Im Griechischen steht hier bei dem Wort Anstoß Skandalon, also das ist schon ein Skandal, Christus den Gekreuzigten überhaupt zu predigen.
Ja, die Frage ist, ob uns das so groß interessieren muss, ob das nun für einige Menschen ein Skandal ist. Der Apostel Paulus schreibt auch in Galater 1, Vers 10, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Nun, Paulus war klar, dass das, was er predigt, skandalös ist, dass Menschen das nicht gefallen würde, dass sie sich darüber aufregen würden. Aber er hat nicht ganz genau darauf geachtet, wie er was sagt, sondern er hat mutig verkündigt, denn er wollte Gott gefallen und nicht Menschen.
Ja, ein Pastor sollte dreimal überlegen, was er sagt. Aber nicht, um zu überlegen, ob er das sagt, was Menschen gefällt. Er sollte dreimal überlegen, ob er das sagt, was Gott gefällt, ob er Gottes Wort verkündigt. Und hier spielt es keine Rolle, ob das Menschen gefällt oder nicht.
Ja. Und außerdem können wir hier sehen, plötzlich ist aus Liebe Sensibilität geworden. Also Herr Kotsch wirft jetzt Pfarrer Latzel vor, dass er unsensibel gehandelt hätte. Aber das ist nicht das Gleiche. Liebe ist nicht das Gleiche, wie sensibel zu sein. Ja, und gerade mit Sensibilität, also ja, darauf achten, dass man keinem auf die Füße tritt, dass niemand sich irgendwie angegriffen fühlen kann. Ja, damit verhindert man ja gerade die kraftvolle Verkündigung von Gottes Wort, die ja gerade durch das Herz bohren soll. Nein, wenn man aus Furcht vor Ärger die Wahrheit nicht mehr klar sagt, wenn man zu sehr darauf achtet, wie wohl die Menschen reagieren, dann ist das eine falsche Sensibilität und die wird uns daran hindern, überhaupt noch die Wahrheit klar und deutlich zu predigen.
Es heißt in Gottes Wort in Jesaja Kapitel 58, Vers 1, rufe aus voller Kehle, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Also es soll Prediger, Verkündiger gerade ausmachen, dass sie nicht in der falschen Weise schon und Frieden, Frieden sprechen, wo keiner ist, sondern in aller Deutlichkeit die Menschen von der Sünde überführen.
Ich würde nicht sagen, dass hier ein zusätzlicher Angriff auf Christen ist, sondern hier ist einfach ein besonders heikles Thema und dies ist zwischenzeitlich ein Tabuthema. Das richtet sich aber nicht gegen Christen allgemein, sondern gegen die Stellung von konservativen Christen zur Frage der Homosexualität. Denn das war ja der entscheidende Punkt, wo er angegriffen worden ist.
Okay, also die Ausgangsfrage, wir erinnern uns, die war, gibt es da jetzt einen neuen Angriff gegen christliche Verkündigung? Und die Antwort von Herrn Kotsch war ja und nein. Nun, wo ist jetzt das Ja? Weil jetzt sagt er, ich würde nicht sagen, dass hier ein zusätzlicher Angriff auf Christen ist.
Ja, also ein Pastor wird in Deutschland wegen Volksverhetzung verurteilt, weil er sich, im besten Fall unglücklich, zur Homosexualität geäußert hat. Und dennoch erkennt Michael Kotsch nicht, dass das eine ganz neue Qualität hat und dass das eine konsequente Weiterentwicklung ist von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Ja, und erstaunlich ist auch, dass Herr Kotsch hier tatsächlich sagt, dass dies kein Angriff auf Christen sei, sondern nur ein Angriff gegen eine Stellung konservativer Christen. Nun, also erstens ist dies nicht nur ein Angriff gegen eine Stellung, denn die Menschen werden als moralisch defizitär und da betrachtet und die Menschen sind es, die da geächtet und mundtot gemacht werden und die verurteilt werden, wie Pfarrer Latzel. Es geht also nicht einfach nur darum, eine Position anzugreifen, sondern es geht darum, diese Menschen zu bestrafen, die diese Position vertreten. Nun, und zweitens ist diese Unterscheidung sehr irritierend in Christen allgemein und konservative Christen. Also will Herr Kotsch denn sagen, es gibt Christen, die eine andere Stellung beziehen zur Homosexualität? Naja, das sind dann vielleicht liberale Namenschristen, aber jeder, der sich zu Recht Christ nennt, der glaubt die Bibel und glaubt das und vertritt das, was in Gottes Wort steht. Von daher ist diese Unterscheidung hier sehr seltsam.
Ja, das Christentum ist eben nicht zu trennen von biblischen Wahrheiten, welche eben die Grundlagen des Christentums bilden. Das gilt auch für biblische Aussagen zur Homosexualität. Das ist nicht einfach ein Angriff auf eine Stellung konservativer Christen, sondern ein Angriff auf Gottes Wort, auf Gottes Wahrheit, auf Gottes Gerechtigkeit, auf Gott selbst. Und somit ist es ein Angriff auf das Christentum.
Ja, wir können ja mal in die Urteilsbegründung reingucken. Von dem Urteil gegen Pfarrer Latzel. Und da heißt es, die Äußerungen von Pfarrer Latzel seien Stimmungsmache und könnten emotional Gewalt gegen Homosexuelle begründen. Auch der Argumentation der Verteidigung Latzel verurteile aus biblischer Sicht Homosexualität, aber nicht Homosexuelle, folgte Best, die Richterin, nicht. Zitat, die sexuelle Ausrichtung eines Menschen macht einen Teil seiner Persönlichkeit aus. Daran ändere auch der Hinweis auf die Bibel nichts. Also wir haben ja in dieser Urteilsbegründung zwei erstaunliche Dinge. Zum einen wird das Urteil damit begründet, dass es Volksverhetzung sei, dass Menschen emotional, also nicht etwa rational, ja, sondern einfach nur emotional sich zur Gewalt bestätigt fühlen. Das heißt, Pfarrer Latzel oder irgendjemand anderes muss überhaupt nicht aufrufen zur Gewalt gegen Homosexuelle oder auch das nur andeuten oder implizieren. Es reicht schon, wenn sich jemand emotional dadurch bestätigt fühlt. Ja, tatsächlich ist es so, dass Pfarrer Latzel das Gegenteil getan hat. Er hat klar gesagt, dass das kein Aufruf ist, gegen Homosexuelle zu handeln. Aber trotzdem könnte es jemand so gefühlt als Bestätigung nehmen. Das reicht also schon. Und dann... Ja, also da müssen wir erstmal schauen, damit kann man ja so ziemlich jede biblische Verkündigung abschalten. Weil irgendjemand wird sich immer finden, der auf irgendeiner emotionalen, nicht rationalen Ebene irgendwas als Rechtfertigung nimmt für seine bösen Taten, was so nie gesagt wurde.
Ja, und außerdem ist diese Sichtweise auch extrem einseitig. Denn es ist doch genau andersherum gewesen. Also kein wahrer Christ hat hier Gewalt geübt gegen Homosexuelle. Aber es wurde Gewalt geübt oder verübt gegen Latzel und seine Gemeinde. Das heißt, es ist doch genau andersrum gewesen.
Ja, und dann steht hier noch in der Urteilsbegründung, daran ändere auch der Hinweis auf die Bibel nichts. Und das müssen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Es spielt also keine Rolle für die Gerichte in Deutschland, was in der Bibel steht. Na, sowas Ähnliches hatten wir vorhin schon gehört beim Fall der ehemaligen finnischen Innenministerin. Ja, dass man die Bibel ja zwar zitieren darf, aber nicht ihre Meinung vertreten darf. Also der Staat sagt uns hier zum ersten Mal, du kommst nicht raus, nur weil du auf die Bibel verweist. Du kannst Dinge sagen, die in der Bibel stehen, und dennoch wird der Staat dich bestrafen.
Ja, und wir hätten erwartet, dass Michael Kotsch jetzt das auch deutlich benennt und eben aufzeigt, dass hier wirklich ein böser Angriff stattgefunden hat. Dass wir es zu tun haben mit einem Angriff gegen die christliche Verkündigung und gegen einen Verkündiger der biblischen Wahrheit. Stattdessen hören wir hier eher sowas wie, hätte man wissen müssen, die sind halt so, das ist halt ein heikles Thema und so weiter. Und solche Aussagen wiegen uns Christen im Grunde in einer falschen Sicherheit. So nach dem Motto, das ist eigentlich kein Angriff gegen uns Christen. Also keine Panik, das ist jetzt ein bestimmter Fall, wo es ja klar ist, dass das heiß gekocht wird. Aber eigentlich richtet es sich nicht gegen biblische Verkündigung.
Ja, lass uns mal hören, was Michael Kotsch weiter sagt.
Und da ist man sehr sensibel und da kann man auch so sensibel sein, wie man will. Und trotzdem bekommt man Schläge ab. Ich habe ja da ein Interview zum Beispiel gegeben dem RTL und dann haben sie hinterher, sie wollten da eine Sendung draus machen, haben mich eine Stunde lang interviewt und hatten gehofft, ich sage dann irgendetwas Böses, was sie jetzt verwenden können. Und am Ende war dann so ungefähr 20 Sekunden, die sie ausgestrahlt haben von dem einstündigen Interview. Aber das war ihnen auch noch zu wenig. Und dann hat der Journalist danach gesagt, ja, Herr Kotsch hat das und das gesagt, aber ich habe den Eindruck, er wollte eigentlich das und das sagen. Und dann kam, was er gerne hören wollte. Also dann merkst du ja, was willst du dann noch sagen? Also wenn die Leute hinterher noch in den Mund legen, was du nicht gesagt hast, aber was sie gerne hören wollten, da kannst du gar nichts mehr machen. Also so läuft das heute, deshalb muss man sehr sensibel sein. Im letzten Sommer wurde auch ein YouTube-Video von mir auf meinem YouTube-Kanal, wurde dann gelöscht unter der Begründung Hassrede. Ich habe das mehreren Leuten zugeschickt, alle haben mir gesagt, kein Wort von Hassrede da, aber da ist man äußerst sensibel. Deshalb, wer sich daran äußert, wie ich das manchmal tue, muss sehr aufpassen, was er sagt, wie er es sagt. Und du kannst es so gut sagen, wie du willst. Und wenn du dich wenig Leute hören, dann ist das meistens egal. Aber wenn dich mehrere Leute hören, dann ist man da hochsensibel.
Michael Kotsch gibt uns hier ein Beispiel aus seinem eigenen Leben. Eine Situation, wo er im höchsten Maße sensibel aufgetreten ist und alle haben ihn das bestätigt. Aber trotzdem haben die Ungläubigen, so sagt er, die Worte in seinem Mund umgedreht und er konnte nichts dagegen machen.
Ja, und damit widerlegt sich Herr Kotsch ja gerade selbst, denn er hat ja Pfarrer Latzel vorgeworfen, er müsse doch viel sensibler sein. Nun, jetzt sagt er, dass selbst wenn man so sensibel ist, wie er selbst das war, das ja eigentlich nichts bringt. Und damit widerspricht er eigentlich seiner eigenen Forderung an Pfarrer Latzel.
Ja, und was sollte denn jetzt der nächste Schritt daraufhin sein? Also welchen Schluss sollte man daraus ziehen? Sollte man dann, selbst wenn man so sensibel ist und es wird einem umgedreht im Mund, sollte man dann besser gar nichts mehr sagen? Oder sollte man erkennen, ja, die Welt hasst uns. Und darum können wir auch in aller Deutlichkeit und Klarheit sagen, was die Wahrheit ist, weil wir müssen eh damit rechnen, dass sie es verdrehen.
Ja, aber lass uns doch mal schauen, was es eigentlich war in Herrn Kotsch Fall, was RTL dort ihn böse in den Mund gelegt haben soll. Und wir haben uns dieses Interview mit RTL durchgelesen und da ging es um Konversionstherapien, also Psychotherapien, welche die Abnahme homosexueller Neigungen und die Entwicklung heterosexueller Potenziale zum Ziel haben. Und ich zitiere mal aus diesem Interview mit RTL, da heißt es: Ein Teil der Homosexuellen habe eine genetische Anlage, die sei natürlich nicht mehr therapierbar. Ein großer Teil der schwulen Menschen habe allerdings traumatische Erfahrungen gemacht. Denen könnte eine Konversionstherapie helfen. Eine Therapie, die den Betroffenen helfen soll, ihre Homosexualität abzulegen, heterosexuell zu werden. Immer wieder werfe ich ein, dass doch so eine Therapie gefährlich sein könnte. Die Betroffenen stigmatisiert und ihnen einredet, sie seien krank. Kotsch wiegelt ab. Jede Therapie habe Gefahren, selbst eine kleine Zahn-OP. Vieles von dem, was Kotsch sagt, macht mich sprachlos. Es scheint, als spreche ich mit jemandem, der Schwulsein als falsch, als Krankheit sieht, die man heilen kann. Es ist ein Interview, das mich als Reporter sehr nachdenklich zurücklässt. Mit einer offenen, toleranten Gesellschaft hat das meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Also, das, was RTL hier Herrn Kotsch unterstellt, sind zwei Dinge, die in Frage kommen, nämlich einmal, dass Schwulsein falsch sei und dass es eine Krankheit sei. Nun, dass Homosexualität krankheitsähnlich ist und mit Psychotherapien therapierbar sei, das hat Herr Kotsch ja tatsächlich gesagt. Er hat es sogar mit einer Zahn-OP verglichen. Also das kann wohl nicht das sein, wo RTL ihm etwas in den Mund legt. Denn das hat er tatsächlich so zum Ausdruck gebracht. Also kann es ja nur sein, dass er Schwulsein für falsch hält.
Ist es also das etwa, dass Michael Kotsch für unfair hält, dass man ihm das in den Mund gelegt habe, dass Schwulsein falsch sei? Wollte er das vielleicht niemals sagen, aber RTL behauptet das einfach so. Es wird uns hier nicht ganz klar, wie er jetzt konkret dazu steht. Aber lass uns mal weiterhören, was er dazu zu sagen hat.
Und natürlich, das ist böse gemeint, die Kirche hat nur darauf gewartet, ihm einen reinzuwirken. Viele Leute, die in so einer Interessensgruppe der Homosexuellen sind, haben auch nur gewartet, ihm da einen reinzuwirken, ihn still zu machen. Und natürlich läuft das unsauber ab. Aber die Kirche in Bremen ist eine Behörde. Das ist jetzt nicht eine christliche Organisation, in dem Sinne, wie ich christlich verstehen würde. Und die handeln halt so. Die gehen auch mit juristischen Tricks und so weiter vor. Und die wollten ihn aber auch schon vor 2-3 Jahren abservieren. Das ist jetzt nicht ganz neu. Also von daher würde ich sagen, ja, aber auch daran wird weder die Christenheit untergehen, noch wird Olaf Latzel ins Gefängnis kommen oder sowas dafür, wenn er nicht jetzt weitere Sachen macht, die schlecht sind.
Uns wundert auch hier wieder die Verharmlosung der Situation. Also die gesamte Sprache von Herrn Kotsch hat ständig irgendwelche relativierenden Wörter, die quasi das Unrecht, was hier geschieht, relativieren. Er spricht davon, dass das natürlich böse gemeint sei. Und natürlich läuft das unsauber ab. Aber das ist halt eine Behörde. Das ist ja nicht ganz neu. Damit musste man ja rechnen. Das ist schon erstaunlich. Diese Worte finden wir nicht, wenn er über Pfarrer Latzel spricht. Aber hier sind ständig diese Qualifikationen drin, die den Eindruck erwecken, als würde Herr Kotsch das alles gar nicht so schlimm bewerten.
Ja, da verwundert mich besonders die Aussage. Ja, aber auch daran wird weder die Christenheit untergehen, noch wird Olaf Latzel ins Gefängnis kommen. Also, wir glauben sowieso nicht, dass die Christenheit untergehen kann. Die Schrift sagt, die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwinden. Aber es werden Verfolgungen kommen und das müssen wir ernst nehmen und dürfen nicht relativieren. Und dann sagt der Latzel, wird doch nicht hier ins Gefängnis kommen. Weiß Kotsch denn nicht, dass Olaf Latzel wegen Volksverhetzung zu einer Gefängnisstrafe von 3 Monaten verurteilt wurde? Die wurde zwar in eine Geldstrafe umgewandelt, aber trotzdem hätte er natürlich ins Gefängnis kommen können. Auch wenn er hier sagt, ich zahle die Geldstrafe zum Beispiel nicht, dann würde er eine Haftstrafe antreten müssen.
Ja, und selbst wenn es keine Haftstrafe geben würde, reicht denn eine Geldstrafe von 8.100 € nicht aus? Ist das denn keine Verfolgung? Muss man wirklich erst ins Gefängnis kommen, bevor auch Herr Kotsch das klar als Unrecht bezeichnen würde?
Ja, und denkt er denn, der Staat hätte tatsächlich keine Hemmungen mehr, Pastoren, die sie ja zu hohen Geldstrafen verurteilt, wegen biblischer Verkündigung, dann nicht auch ins Gefängnis zu werfen, vielleicht in Zukunft?
Ja, und dann hat Herr Kotsch auch gesagt, Pfarrer Latzel wird nicht ins Gefängnis kommen, wenn er nicht weitere Sachen macht, die schlecht sind. Also will Herr Kotsch jetzt tatsächlich sagen, dass das, was Pfarrer Latzel gemacht hat, schlecht war? Sodass man dafür vielleicht doch ins Gefängnis kommen könnte, wenn man damit nicht aufhört? Also wir haben doch gesehen, dass Pfarrer Latzel nichts getan hat, was zumindest im biblischen Sinne eine schlechte Sache ist. Er hat verkündigt, offen und klar, die biblische Wahrheit. Wie kann man das jetzt als schlechte Sache bewerten?
Ja, was sagt Michael Kotsch letztlich? Also ist Latzel selbst schuld an seiner Verurteilung, weil er eben sehr unklug gehandelt hat und es halt eine schlechte Sache war?
Im schlimmsten Fall wird es dazu kommen, dass er sich vielleicht einen neuen Job suchen muss. Ja, dann wird er halt Pastor in einer anderen Gemeinde. Das geht ja auch. Also deshalb, weder die Gemeinde, seine Gemeinde geht unter, dann suchen sie sich einen neuen Pastor oder er geht woanders hin. Das wäre das Schlimmste, was im Moment passieren kann.
Also zum einen haben wir hier ein unbiblisches Verständnis vom Pastorat. Ich meine, das ist doch nicht einfach ein Job, den man auch mal wechseln kann. Man ist eingesetzt über seine Schafe. Man geht nicht einfach weg. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 heißt es, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ein Pastor ist also vom Heiligen Geist als Aufseher über die bluterkaufte Gemeinde Gottes eingesetzt, damit er sie hütet. Ein Pastor verlässt nicht einfach seinen Posten. Das ist nicht einfach irgendein Job, den man halt auch wechseln kann.
Ja, und das wird an vielen Stellen auch bestätigt in Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Also Pastoren müssen Rechenschaft geben für die einzelnen Seelen, für die Glieder der Gemeinde. Ja, und was wird Gott wohl dazu sagen, wenn ein Pastor seinen Posten, seine Aufgabe da einfach verlässt und sich einfach einen anderen Job sucht?
Ja, oder lasst uns das Beispiel für einen guten Hirten schlechthin nehmen, unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt in Johannes 10, Verse 11 bis 15, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ein guter Hirte, der es seinem Herrn nachahmen will, der ist mit seinen Schafen so verbunden, der liebt sie so sehr, der hat so Verantwortung für sie, dass er lieber sein Leben für sie lässt, als dass er einfach wegläuft, wenn es gefährlich wird. Nein, dann das ist ein schlechter Hirte, der sowas tut. Und vielleicht können wir noch einmal als anderes Beispiel für einen guten Hirten nochmal über Pfarrer Paul Schneider sprechen. Denn bei ihm war es so, er erhielt dann ein Aufenthaltsverbot für die Rheinprovinz, also auch für seine Gemeinden, die dort im Hunsrück waren. Das heißt, die Nazis wollten ihn daran hindern, wieder zu seinen Gemeinden zu gehen und dort weiter als Pastor zu dienen. Und nachdem er also dann aus dem Gefängnis entlassen war, hat er das zunächst beachtet, er hielt sich zunächst eine Weile an anderen Orten auf, aber dann ging es nicht mehr, er wurde von seinen Gemeinden gerufen und er kam zurück, obwohl es ihm verboten war. Er kam zurück zu seinen Gemeinden und auch zu seiner Frau und seinen 6 Kindern. Aber er tat das nicht heimlich, sondern er informierte das Regierungspräsidenten und den Reichsinnenminister und sogar die Reichskanzlei über seine Entscheidung und begründete das auch ausführlich. So, und dann am 3. Oktober 1937 hielt Pfarrer Schneider einen Gottesdienst zum Erntedankfest in seiner Gemeinde in Dickenschied. Und auf dem Weg zum Gottesdienst in Womrath, der am Nachmittag stattfinden sollte, wurde er dann verhaftet und kam dann in das KZ Buchenwald, wo er grausam gefoltert und misshandelt und schließlich ermordet wurde. Und das Interessante ist, er hätte das KZ auf der Stelle verlassen können, wenn er sich dem Ausweisungsbefehl aus der Rheinprovinz gebeugt hätte. Wenn er also gesagt hätte, gut, dann verlasse ich halt meinen Job, ja, als Hirte dieser Gemeinden. Aber das tat er nicht. Denn er berief sich auf Apostelgeschichte 5, Vers 29, dass man Gott mehr gehorchen müsse als Menschen. Und deswegen fühlte er sich seinen Gemeinden in Dickenschied und Womrath verpflichtet. Und deswegen blieb er im KZ.
Ja, Pfarrer Schneider war ein guter Hirte, der lieber sein Leben hingibt, es lässt, eben für seine Schafe, die er nicht verlassen kann. Ja, hätte er doch einfach in eine andere Gemeinde gehen können, oder?
Ja, aber welchen Hirten wollen wir denn haben? Möchten wir einen Hirten haben wie Pfarrer Paul Schneider, der lieber sein Leben lässt, als dass er seine Schafe im Stich lässt? Oder wollen wir einen Hirten haben, der sich halt auch einfach einen neuen Job suchen kann?
Wenn er natürlich weiter provozieren sollte in dieser Frage, dann kann es noch andere Verurteilungen geben. Aber deshalb, ich würde sagen, ja, betet für ihn. Und wir hoffen, dass das nicht durchkommt, diese Verurteilung. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, ermahnt ihn auch, hey, sei mal ein bisschen sensibler, wie du mit solchen Themen umgehst, dass es auch seine Gemeinde mehr schützt.
Pfarrer Olaf Latzels klare und mutige Verkündigung der Bibel ist also provozieren. Und wenn er weiter provoziert, dann wird er halt wieder verurteilt.
Ja, das klingt ja fast wie eine Drohung hier. Und uns wundert halt die ganze Zeit, warum Herr Kotsch nicht klar das Unrecht verurteilt, was hier geschieht, das Böse von Seiten der Ungläubigen, sondern wieder Pfarrer Latzel die Schuld gibt. Er wirft ihm ja vor, das klingt ja zumindest so, ja, dass Latzel also provoziert und dass er ermahnt werden muss, weil er eben unsensibel ist und weil er sogar seine Gemeinde gefährdet. Aber letztlich darf man doch nur jemanden ermahnen, wenn der auch tatsächlich gesündigt hat. Also wirft letztlich Herr Kotsch hier Olaf Latzel Sünde vor.
Ja, wir hätten doch erwartet, dass Michael Kotsch vielmehr davon spricht, dass wenn man den Olaf Latzel mal sieht, dass man ihm doch lieber Zuspruch und Ermutigung gibt statt Ermahnung. Wir verstehen nicht, warum Michael Kotsch dem Latzel nicht einfach beispringt, sondern ihn eher kritisiert und eher denkt, man müsse ihn mal ermahnen. Ist das tatsächlich so, dass man Olaf Latzel ermahnen müsste, weil er ja so unvorsichtig und so unsensibel ist, dass er seine Gemeinde hier nicht wirklich schützt?
Ja, ich meine, es ist ein nobles Anliegen von Herrn Kotsch, die Gemeinde von Pfarrer Latzel schützen zu wollen. Aber lass uns doch mal hören, ob dieses Anliegen geteilt wird von Pfarrer Latzels Gemeinde. Es gibt nämlich eine Stellungnahme des Vorstands der St. Martini-Gemeinde und da heißt es: Vorstand und Gemeinde sind dankbar für die klare, bibelorientierte Wortverkündigung ihres Pastors. Der Vorstand steht geschlossen hinter dem Pastor der Gemeinde. Also offensichtlich hat die Gemeinde nicht den Eindruck, dass sie geschützt werden müsste vor den Aussagen ihres Pastors. Sondern im Gegenteil, die Gemeinde versteht, dass das, was sie braucht, gerade ein treuer, mutiger Pastor ist, der das Wort klar und bibelorientiert verkündigt.
Also es braucht diese beides. Es braucht das, ja, wir haben Mitgefühl, es ist unser Bruder und der wird da angegriffen und deswegen eine Aussage, die wir eigentlich prinzipiell nicht so verurteilen, wie der Staat sie verurteilen würde. Aber wir dürfen jetzt auch nicht denken, jetzt hat da ein neues Ebene der Christenverfolgung eingesetzt. Nee, das ist das, glaube ich, auch nicht.
Ja, also Herr Kotsch räumt ein, dass es sich bei Pfarrer Latzel um einen Bruder handelt, mit dem man Mitgefühl haben sollte. Aber seine bisherigen Ausführungen klingen eigentlich nicht besonders danach. Es bleibt eher der Eindruck, dass man vielleicht mit ihm Mitgefühl haben sollte, nicht weil man mutig Seite an Seite steht für die Sache des Herrn, sondern eher, weil Pfarrer Latzel halt eine große Dummheit passiert ist.
Ja, also Olaf Latzel ist eigentlich dann ein Bruder, dem wirklich ein Missgeschick passiert ist, wo man sich nicht mit identifizieren kann. Und da fühlt man halt mit ihm mit, dass es ihm da so schlecht geht, auch wenn man jetzt nicht so auf ihn treten würde, wie der Staat es denn da tut.
Ja, und diese Aussage ist ganz erstaunlich. Hier sagt ja Herr Kotsch tatsächlich, dass Pfarrer Latzel eine Aussage getätigt hätte, die wir eigentlich prinzipiell nicht so verurteilen würden, wie der Staat sie verurteilen würde. Diese Formulierung ist wieder sehr sonderbar, wieder diese ganzen Qualifikationen. Also das heißt, wir würden die biblisch begründbaren Aussagen von Pfarrer Latzel nur eigentlich und nur prinzipiell nicht verurteilen? Also wir würden sie vielleicht doch verurteilen, nur halt nicht so wie der Staat? Die Formulierung hier ist sehr seltsam und es wird nicht ganz klar, was Herr Kotsch meint, aber es klingt fast so, als meint er, dass Pfarrer Latzel sehr wohl zu verurteilen war, nur vielleicht auf eine andere Weise. Wir hätten eigentlich erwartet, dass Herr Kotsch hier klar Stellung bezieht und dass er das Unrecht anprangert, was unserem Bruder Pfarrer Latzel geschieht. Er hätte eigentlich sagen sollen, diese Verurteilung ist untragbar, das ist ein großes Unrecht, dass unser Bruder Olaf Latzel verurteilt wird für eine Aussage, die wir als Christen überhaupt absolut gar nicht verurteilen können.
Und bei Sexualität, ich würde sagen, ja klar, wir sollen auch über Sexualität sprechen, auch in der Gemeinde, weil es ein Teil des Menschen ist. Ja. Aber wenn ich mal die Bibel durchgehe, dann redet sie viel, viel mehr davon, wie die Sexualität zwischen Mann und Frau ist und in der Ehe ist. Und das ist der Mittelpunkt unserer Verkündigung.
Ja, wir reden über Sexualität, aber nicht einfach deshalb, weil es Teil des Menschen ist, sondern vor allem, weil es Teil von Gottes Wort ist. Und so wollen wir tatsächlich sagen, was in der Bibel steht. Und natürlich, in der Bibel dreht sich viel um Sexualität zwischen Mann und Frau. Aber spielt das jetzt eine Rolle, ob etwas häufiger erwähnt wird oder nicht? Wir verkündigen doch den ganzen Ratschluss Gottes. Und da gehört es auch dazu, dass wir sagen, was die Bibel über Homosexualität zu sagen hat.
Ja, und hier zu sagen, dass das also der Mittelpunkt unserer Verkündigung sein muss, ja klar, aber das ist es doch wohl auch. Oder will man jetzt tatsächlich Pfarrer Latzel unterstellen, dass er immer nur über Homosexualität sprechen würde und kaum über Ehe? Ich meine, diese Äußerungen von Pfarrer Latzel, die fielen ja in einem Eheseminar. Also selbstverständlich reden wir auch über die Ehe und über die Sexualität zwischen Mann und Frau. Das eine steht dem anderen nicht entgegen. Wir verkündigen alles, was Gottes Wort sagt.
Ja, wir verkündigen vor allem die Sexualität zwischen Mann und Frau und lehren darüber, aber dennoch müssen wir auch das sagen, was zum Thema Homosexualität gesagt wird.
Und dann gibt es bestimmte Formen von Sexualität, von denen die Bibel sagt, das ist nicht das Ideal, wie ich es mir vorstelle. Und da gibt es alle möglichen. Die Bibel spricht davon, du sollst keine Sexualität mit Tieren haben. Dann sage ich, ja, genau, die Bibel sagt das. Die sagt auch, du sollst kein Inzest betreiben, sagt die Bibel auch. Und viele andere Sachen mehr.
Okay, also Herr Kotz sagt hier, das ist nicht das Ideal, wie ich es mir vorstelle. Also Ideal bedeutet der beste vorstellbare Weg. Gibt es denn noch andere Wege, die vielleicht auch okay wären? Nein, das ist nicht einfach nur das Ideal, wie es Gott sich vorstellt. Das ist der einzige Weg. Das ist das, was in Gottes Schöpfungsordnung so verankert ist.
Ja, wir sehen hier auch den Kontrast. Also Pfarrer Olaf Latzel sagt, es ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung. Es ist teuflisch, satanisch, todeswürdig und ein Greuel. Michael Kotsch sagt, es ist nicht das Ideal. Also jeder kann dann prüfen, was der Schrift entspricht.
Ja, und natürlich, auch Sexualität mit Tieren oder Inzest sind in der Schrift verboten. Und auch sie sind nicht nur nicht das Ideal, sondern sie sind klar verboten. Aber was soll das aussagen? Was möchte Herr Kotsch hiermit sagen? Will er Homosexualität marginalisieren, weil es ja auch andere Formen der Unzucht gibt, die Gott verurteilt? Oder will er suggerieren, dass diese anderen Themen den Christen irgendwie egal wären und sie immer nur auf Homosexualität schauen würden? Es sagt doch niemand, dass Beischlaf mit Tieren oder Verwandten irgendwie vielleicht nicht so schlimm sei. Aber Homosexualität ist das größere Problem. Darüber sprechen wir, weil es das ist. Ja, wozu uns die Gesellschaft nötigt? Denn das ist es, was in der Gesellschaft propagiert wird. Ja, wir suchen uns ja nicht einfach das Thema aus, über das wir gerne sprechen, sondern wir sprechen darüber, weil es gerade das Problem der Zeit ist.
Die Bibel sagt auch, du sollst dich eigentlich nicht scheiden lassen, weil die Treue zwischen Mann und Frau wichtig ist. Nur wir predigen ja hoffentlich nicht in erster Linie über das, was falsch ist, sondern wir sollten mehr darüber predigen, was eigentlich das Ziel Gottes ist, wie gelingende Ehe ist, gelingende Partnerschaft, gelingende Sexualität. Und da ist auch biblisch der Schwerpunkt.
Also Herr Kotsch hofft, dass wir nicht in erster Linie über das predigen, was falsch ist, also über Homosexualität, sondern dass wir auch über das predigen, was richtig ist, nämlich wie gelingende Ehe ist. Nun, das hoffen wir auch und wir kennen das auch nicht anders. Wir kennen keine Gemeinde, wo das anders wäre, wo man irgendwie immer nur negativ über Homosexualität sprechen würde und irgendwie nicht positiv über Ehe. Nun, das scheint uns hier ein Strohmann zu sein, ein Scheinargument, dass Herr Kotz hier aufbaut und dass er dann einfach zerstören kann, damit so der Eindruck entsteht, der hätte hier einen wichtigen Punkt gemacht. Aber letztlich ist das ja irrelevant, was er hier sagt, denn es gibt keine Gemeinde, die jedenfalls nicht die uns bekannt ist, die nicht auch viel predigen würde über die Ehe und positiv darüber sprechen würde. Denn letztlich predigen wir doch einfach treu Gottes Wort. Und wenn Gott sagt, was richtig ist, dann predigen wir auch das. Und wenn er sagt, was falsch ist, dann predigen wir das auch.
Und manchmal sollen wir von der Gesellschaft da hineingedrängt werden, als ob wir jetzt einfach nur die Homophoben sind. Und das bin ich nicht und will ich auch gar nicht sein, sondern ich habe den Eindruck, dass Gott auch derjenige ist, der am besten weiß, wie Sexualität funktioniert und wie Ehe funktioniert und wie das glücklich sein kann. Und so würde ich auch sagen, behaupten, versuche ich das mit meiner Ehe zu machen und merke, es klappt. Und das würde ich anderen Leuten vermitteln und sagen, danach würde ich auch vorgehen. Und ich merke, dass die in meiner Umgebung Konzepte von Partnerschaft ja gar nicht erfolgreich sind. Da gehen ja immer wieder die Beziehungen kaputt, unglückliche, was weiß ich. Das ist ja auch nicht die Lösung.
Zunächst einmal muss man festhalten, dass die biblische Sicht und die biblische Verkündigung zum Thema Homosexualität, dass das nicht gleichzusetzen ist mit Homophobie. Es ist ja gerade Liebe, Homosexuelle, wie auch alle anderen Sünder, zur Buße zu rufen, damit sie eben die Rettung finden. Also wir verkündigen ja gerade, dass Christus uns Sünder geliebt hat, indem er für uns am Kreuz starb. Und das rufen wir auch Homosexuellen aus.
Ja, und davon lassen wir uns auch nicht abhalten, nur weil irgendwelche Ungläubigen uns dann mit Schimpfwörtern versehen, wie homophob. Wir hatten das doch gehört. Christus sagt uns ja gerade, ihr seid glückselig, wenn die Menschen euren Namen als böse verwerfen. Also, ja, sollen sie uns doch irgendwelche bösen Namen geben. Wichtig ist, dass wir das Rechte getan haben.
Ja, und die Schrift lehrt uns sehr, sehr deutlich, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Das heißt, haben wir einen homosexuellen Nachbar, dann lieben wir ihn, dann achten wir ihn, dann respektieren wir ihn, wir helfen ihn.
Wir versorgen ihn auch. Nehmen wir mal an, er ist krank, er braucht was von der Apotheke. Dann selbstverständlich helfen wir. Die Heilige Schrift fordert uns auf, dass wir die Menschen lieben sollen. Aber bedeutet das, dass wir darum nicht sagen können, wo wir denken, dass ein Mensch sündigt?
Ja, das ist genau der Punkt. Du könntest all diese guten Dinge tun an einem Homosexuellen. Und dann müsstest du aber nur sagen, du, was du tust, ist Sünde. Und sofort würden die Menschen sagen, ja, du bist homophob. Ja, weil du nämlich die Identität dieses Mannes nicht respektierst.
Ja, um dann noch vielleicht einen Vergleich zu bringen. Also, wir haben auch Nachbarn, die leben in Ehebruch. Die sind geschieden, haben irgendjemanden geheiratet oder leben vielleicht unverheiratet miteinander. Wir würden auch ihnen sagen, dass das Sünde ist. Das heißt aber nicht, dass wir die Menschen dann nicht mehr lieben und ihnen nicht mehr dienen wollen.
Ja, und deswegen erscheint es uns relativ naiv von Herrn Kotsch, dass er nun irgendwie glaubt, die Gesellschaft will uns zwar irgendwo hindrängen, aber wir könnten das verhindern, wenn wir uns nur so verhalten, dass wir der Gesellschaft gar keinen Anlass bieten, uns irgendwie so zu betiteln. Ja, das wird nicht funktionieren. Dann müssen wir dem Herrn und seinem Wort untreu werden.
Ja, und dann macht er noch folgende Aussage, sagt, ich habe den Eindruck, dass Gott derjenige ist, der am besten weiß, also wie Sexualität funktioniert. Wir hoffen, das war einfach nur ein bisschen unbedacht gesprochen, denn er sagt, ich habe den Eindruck, dass Gott derjenige ist, der es am besten weiß. Also das ist ja nicht ein Eindruck, sondern das ist die ewige Wahrheit von Gottes Wort. Und Gott weiß es nicht einfach am besten. Gott hat es erschaffen. Er ist der Einzige, der wirklich weiß, wie das alles zu laufen hat. Es ist sein heiliges Gebot.
Ja, und dann argumentiert Herr Kotsch ja auch einfach rein pragmatisch. Er sagt quasi, ja, das funktioniert am besten, wenn man heterosexuell lebt. Aber es geht nicht in erster Linie um gelingende Sexualität. Es geht um Gottes heilige Gebote. Es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Die Frage, ob du verharrst in deiner Sünde und verdammt wirst in die Hölle oder ob du Buße tust und glaubst an Christus und Rettung hast und das ewige Leben. Ja, der Punkt ist hier nicht einfach, dass der Mensch irgendwie glücklich ist, weil er eine gelingende Sexualität hat. Nein, das ist humanistisches Denken, menschenzentriertes Denken. Aber wir wollen Christuszentriert denken. Es geht um Christus und um seine Wahrheit. Was ist denn mit Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und Zorn? Was ist mit dem Gericht über die Sünde? Was ist mit Buße und Christi Opfer und Erlösung? Es geht nicht darum, Menschen einfach nur eine gelingende Sexualität zu verkaufen. Nein, es geht darum, Menschen ihre Sünden bewusst zu machen, damit sie Buße tun können und an Christus glauben können und gerettet werden.
Ja, und was ist, wenn jemand jetzt eine gelingende homosexuelle Beziehung hat? Die hält. Vielleicht über Jahre, Jahrzehnte. Wäre das Argument von Michael Kotsch da nicht hinfällig? Ja, und wir lernen daraus, wir argumentieren eben nicht von unserer Erfahrung und was jetzt einfach gelingt, sondern wir fragen nach Gottes unwandelbaren, irrtumslosen Wort, denn das ist die Wahrheit.
Ja, und selbst wenn du mit dieser pragmatischen Argumentation irgendjemanden überzeugen würdest, ja, wovon hättest du ihn denn dann überzeugt? Du hättest ihn überzeugt, dass die heterosexuelle Lebensweise vorzugswürdig ist, denn das ist ja das Ideal, wie es am besten funktioniert. So kannst du eine gelingende und glückliche Sexualität haben. Das heißt, im besten Fall hättest du dann diesen Menschen dazu gebracht, dass er jetzt heterosexuell lebt, um glücklicher zu sein. Aber du hättest ihn nicht dazu gebracht, dass er seine Sünde vor Gott erkennt und dass er Buße tut und dass er Rettung hat in Christus. Das heißt, so zu argumentieren, das verhindert ja geradezu, dass Leute ihre Sünde erkennen können und gerettet werden können.
Da wird zwar viel Freiheit propagiert, aber diese Freiheit hilft den Menschen nur begrenzt, sondern zerstört eben auch sehr viel.
Sie hilft nur begrenzt? Also inwiefern hilft Sünde und Rebellion gegen Gott denn überhaupt? Nein, vielmehr gehen Menschen in die ewige Verdammnis, wenn sie den Weg der Sünde gehen. Und was wird zerstört? Ja, einfach gelingende Sexualität, die dann zerstört ist, die man nicht hat? Nein, es geht uns doch um Seelen. Es geht darum, dass Menschen ewiges Leben finden und nicht in die ewige Verdammnis gehen.
Und ich glaube, das ist eher, was wir dabei betonen müssen, dass wir nicht den Eindruck erwecken, wohin man uns gerne drängen will, als ob unser Thema auch bezüglich Partnerschaft und Sexualität in erster Linie nur die Abgrenzung ist gegenüber gerade dieser Bevölkerungsgruppe. Und hier hängt das wieder damit zusammen, dass ich eben auch Gott vertraue, der den Menschen geschaffen hat und der Partnerschaft erfunden hat, dass er am besten weiß, wie das funktioniert und geordnet werden sollte.
Ja, hier haben wir wieder ein Strohmann-Argument. Ja, ich meine, wer tut das denn, dass er halt hauptsächlich sich abgrenzt gegenüber der Bevölkerungsgruppe der Homosexuellen? Das ist ja nicht die Realität. Und wenn uns nun irgendwelche bösen Menschen dahin drängen wollen, dann werden sie das so oder so tun. Wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir aufhören, über Homosexualität überhaupt zu sprechen. Und das kann ja wohl nicht das sein, was Herr Kotsch uns vermitteln will. Denn es ist doch klar, wir müssen treu die Wahrheit verkündigen, und zwar den ganzen Ratschluss Gottes, ob es nun den Menschen gefällt oder ob es ihnen nicht gefällt und sie uns irgendwo hindrängen wollen.
Ja, fassen wir das jetzt alles mal zusammen. Wir hätten doch erwartet, dass Michael Kotsch sich eigentlich hinter Pfarrer Olaf Latzl stellt. Er hätte ja in einem Satz kurz anmerken können, dass er vielleicht eine andere Sprache gewählt hätte. Aber letztendlich haben wir den Eindruck, er gibt Olaf Latzl die Schuld dafür, dass er wirklich unklug gehandelt hätte, unsensibel, lieblos. Im Grunde ist er der Provokateur und er hätte im Grunde was Schlechtes hier gemacht, wofür man ihn ermahnen müsste, wenn man mal die Gelegenheit hat, mit ihm zu sprechen.
Ja, und dann klingt es so, als gibt ja auch noch den Gemeinden die Schuld, als würden sie immer nur über Homosexualität predigen und sich immer nur abgrenzen wollen von den Homosexuellen und würden dabei vernachlässigen, dass man doch viel mehr positiv auch über die Ehe sprechen sollte.
Ja, warum verurteilt Michael Kotsch nicht klar die Bosheit der Ungläubigen, die hier gegen Gottes Wort und gegen Gottes Schöpfungsordnung und damit gegen Gott selbst, ihren Schöpfer, streiten und damit auch gegen seine heilige Gemeinde? Wenn man das Böse relativiert, wenn man sagt, das ist halt so oder das war halt unsauber, das ist halt eine Behörde oder das hätte man doch wissen müssen, dann verstehen wir das nicht, weil hier werden wir doch angegriffen. Die Christenheit wird angegriffen.
Johannes Calvin hat mal gesagt, ein Hund bellt, wenn das Herrchen angegriffen wird. Was für ein Feigling wäre ich, wenn Gottes Wahrheit angegriffen wird und ich einfach still bleibe. Also, wir stehen vor einem Großangriff auf Gott und sein Wort und seine Gemeinde. Aber anstatt dass Herr Kotsch klar und deutlich davor warnt, dass er das Böse auch klar als böse bezeichnet und die Christen auffordert zur Treue und zum Ausharren, ja, stattdessen beschwert er sich über den Wachhund, der mutig Alarm schlägt.
Als Fazit können wir sagen, dass wir durch die Äußerung von Michael Kotsch, ja vielleicht auch repräsentativ für andere Evangelikale, ja etwas beobachten können, dass selbst solche, die sich bibeltreue Christen nennen, erstens sich vielleicht schämen für das, dass Olaf Latzl so klar redet, und sie denken, er müsste doch klüger und sensibler und liebevoller sein und ja, damit er eben keinen Ärger provoziert. Und man sollte ihn sogar, wenn man die Möglichkeit hat, ihn ermahnen dafür, dass er nicht klüger und sensibler gehandelt hat.
Ja, und zweitens sehen wir, dass das staatliche und gesellschaftliche Unrecht relativiert wird und heruntergespielt wird. Es wird argumentiert, warum das denn keine Verfolgung sei, kein Angriff auf die Christen. Man muss ja nicht so sprechen, wie Pfarrer Latzl das getan hat. Und das ist ja auch nicht der Mittelpunkt unserer Verkündigung. Und er wird ja nicht verfolgt, weil er Jesus verkündigt hat und so weiter. Und damit passieren zwei Dinge. Zum einen wiegt man sich selbst in eine falsche Sicherheit und bereitet sich nicht vor auf das, was kommt. Man ist nicht bereit zu leiden für den Herrn. Ja, und ist das vielleicht der Grund, will man sich vielleicht selbst rechtfertigen? Will man einen Grund für sich haben, warum man selbst nicht so mutig ist, warum man nicht so treu ist und warum man deshalb nicht verfolgt wird?
Ja, drittens kann man sehen, dass Gottes Wort dann relativiert wird und dass man sich schämt für biblische Aussagen und die dann lieber nicht mehr klar sagen will. Man möchte nicht sagen, Homosexualität ist Sünde, weil es ist einfach ein heikles Thema, und dann spricht man lieber positiv von besseren Alternativen, eben damit man sich nichts vorwerfen lassen muss, ja, vor allem nicht, dass man homophob sei, und das alles geschieht letztendlich aus Menschenfurcht.
In Markus 8, Vers 38 sagt unser Herr, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Deswegen lasst uns doch nicht solche sein, die sich schämen für Gottes Wort. Ja, wir leben in einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht und die Menschen werden uns hassen und unseren Namen als böse verwerfen und uns schmähen und uns absondern, wenn wir Gottes Wahrheit klar verkündigen. Aber lass uns doch nicht dafür schämen, sondern lass uns stehen zu der Wahrheit und lass uns auch stehen zu denen, die verfolgt werden wegen der Wahrheit. Ja, dass wir nicht anfangen, aus Menschenfurcht Dinge zu relativieren, damit wir keinen Ärger bekommen.
Ja, also wenn ihr die Gelegenheit habt, mit Pfarrer Olaf Latzel zu sprechen, ermutigt ihn. Denn es ist gut, auch nicht feige zu sein. Es heißt in Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, aber den Feigen und Ungläubigen oder Treulosen und mit Greuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also wir wollen alle Geschwister dazu aufrufen, dass sie mutig zur Wahrheit stehen, denn wir haben Gott an unserer Seite und damit das Recht.
Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr wurdet hierdurch gesegnet. Bitte betet für Pfarrer Olaf Latzel und für einen guten Ausgang des Falls und betet bitte auch für alle anderen, die es vielleicht nicht leicht haben, weiterhin treu die Wahrheit zu verkündigen und die dafür angegriffen und verfolgt werden.
Wir wünschen euch von Herzen Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.